Jetzt mal los. Es war vor 4 Wochen etwa die Rede davon, was Krise ist, warum es zu ihr kommt, was das für eine Absurdität ist, dass eine Gesellschaft an einem zu viel an Reichtum leidet und dass dieses zu viel an Kapital, an Produktionsmitteln, an Waren, dass das zu viel der Grund für Armut an allen möglichen Stellen wird. Ich hoffe, daran wird sich erinnert. Wenn nicht, können wir später auch auf die ganze Geschichte nochmal zurückkommen und uns diese Sache noch näher zurechtlegen. Überhaupt, wenn das letzte Mal was schwierig war oder nicht gescheit ausgedrückt worden ist von mir, können wir natürlich das heute nochmal aufgreifen, wenn jemand da Fragen hat und mit hergebracht hat. Ich habe das letzte Mal auch schon davon erzählt, dass Krise früher lange Zeit und gerne das Thema der Linken war. Da sieht man es, haben sie gesagt, der Laden funktioniert nicht. Es klappt nicht, das Wachstum geht nicht mehr voran, die kapitalistische Produktionsweise stößt an Grenzen. Und da haben sie gemeint, sie liefern eine Systemkritik ab, und ein bisschen Systemkritik ist es ja, wenn man sagt, der Laden funktioniert nicht und kann nicht funktionieren. Die haben das so ernst gemeint, dass die Sozialisten im Ostblock eine ganze Wirtschaftsweise erfunden haben, unter anderem ausdrücklich von sich aus, zu dem Zweck, die Krisenhaftigkeit des Wirtschaftens, wie man sie im Kapitalismus kennt, zu vermeiden. Ich habe letzte Woche auch schon gesagt, dass das eine schlechte Kritik ist. Denn wenn man nicht den Zweck der Produktionsweise kritisieren mag, wenn man nicht den Zweck der Rechnungen kritisieren mag, die jetzt scheitern, wenn man also eine Kritik hat, die quasi in 3/4 des Konjunkturzyklus keine Kritik ist, sondern bloß das letzte Viertel des Konjunkturzyklus kritisiert, wenn man wirklich nur den Vorwurf macht, das gelingt nicht, dann kriegt man das, was heute als öffentliche Meinung kursiert, als den Konter. Der Satz nämlich, dass die Krise das Thema der Linken ist, der hat sich erledigt. Die bürgerliche Welt geniert sich nicht mehr, von Krise zu reden. Sie geniert sich nicht zu sagen, dass eine Krise herrscht. Und sie ist sich ganz sicher, dass dann nicht die Antwort von unten heißt, ja, wenn der Laden nicht funktioniert, schmeißen wir ihn weg, suchen wir uns einen besseren. Es ist nämlich so, wenn man sonst nichts dran zu kritisieren hat, dann entdeckt man an dem Punkt Krise nicht, unter was für absurde, konsumfeindliche Bedingungen der Lebensunterhalt der normalen Menschen in dieser Wirtschaftsweise gestellt ist, was alles vorher erledigt sein muss, was alles vorher gelingen muss und gelungen sein muss. Ehe der Lebensunterhalt der normalen Leute drankommt. Wenn man keine Kritik daran hat, dann ist Krise der Zustand, wo die Ernährungsquellen versiegen. Dann ist Krise der Zustand, wo unsere Lebenserhaltung, unsere Produktion und Reproduktion nicht gelingt. Und dann gibt es bloß eine Antwort. Das sollte sie aber. schleunigst wieder. Und da kommt was Eigentümliches raus. Gerade wo Kritik so auf der Hand liegt, wo die Produktionsweise, ich habe das letzte Mal viel davon geredet, ihren menschenfeindlichen Charakter so unübersehbar hervorkehrt. Gerade da ist die Antwort nicht weg damit, sondern wir brauchen Wachstum. Dann entsteht angesichts der Krise ein Fanatismus des Gelingens. Ein Fanatismus, dann muss das Wachstum wieder in Ordnung kommen, wenn wir alle Wachstum brauchen und es an Wachstum krankt. Und deswegen, die Italiener haben das vor 20 Jahren schon gemacht, da war das Land dauernd in Krise. Naja, da hat man gesagt, nichts klappt. Und was war's? Es war die Weise des Nationalismus, der in Italien geherrscht hat, der Laden gehört, endlich mal in Ordnung gebracht. Und jetzt schaut euch das bei uns an. Es ist Krise, es ist davon die Rede, dass Krise ist. Kritisiert wäre das Kapital. Nichts. Umgekehrt ist es. Nie sonst sind die Interessen der Kapitalisten so unmittelbar die Bedürfnisse der ganzen Nation, so unmittelbar identisch mit dem, was wir brauchen, wie in der Krise. Wenn das Kapital nicht mehr geeignet ist, wenn sein Geschäftsgang nicht mehr dafür taugt, ja, Wachstum zu produzieren, die Leute anzustellen, ihnen den Lohn zu bezahlen, sondern wenn die Arbeitslosenzahlen zunehmen, was ist dann die Antwort? Die Antwort heißt ja, wenn es dem Kapital schlecht geht, müssen wir was dafür tun, dass ihm besser geht. Ich schaue öfters mal eigentlich immer am Sonntagabend diese Christiansen-Sendung. Und da wird diskutiert. Und jedes Mal geht es um die Probleme Deutschlands. Und dass in Deutschland was nicht in Ordnung ist. Und wie da heutzutage ein Unternehmer sich hinstellt und sagt, na, mein Interesse ist das Interesse aller, oder? Wie frech die auftreten können. Die sind sich so sicher, dass der Vorrang ihres Profits vor allen anderen so selbstverständlich akzeptiert ist, dass sie den Leuten sagen können, tja, wenn unser Profit nicht stimmt, braucht ihr euch doch nicht wundern, dass ihr entlassen seid. Dann gibt es keine Kritik an der Entlassung, sondern eine Kritik daran, dass der Profit zu niedrig ist. Wer ist schuld dran? Rogowski war also letzte Woche, das ist jetzt einer der Vorsitzenden der Unternehmerverbände, da gibt es mehrere, ich weiß nicht genau, welcher es ist. Rogowski sagt, ja, wissen Sie, bei den Steuern, bei den Löhnen, bei der Bürokratie in Deutschland, wundern Sie sich da, dass Unternehmer keine Lust mehr zum Investieren haben? Ja, wir fragten bei den anderen, ob sie Lust haben. Nie jemand. Es ist so klar, wenn der Unternehmer sagt, ja, da haben wir keine Lust, dann ist das eine Kritik am Zustand des Landes. Und woher weiß man denn, dass die Steuern zu hoch, die Löhne zu hoch und die Bürokratie zu wild gewuchert ist? Wildwuchs der Bürokratie heißt es. Woher weiß man es eigentlich? Der Rogowski tut sich leicht, er sagt, schau doch auf unsere Bilanzen, wir machen Minus. Dass sie deswegen Minus machen, weil sie zu viel Kapital akkumuliert haben. Dass sie deswegen Minus machen, weil das Wachstum zu gut gegangen ist, bis kürzlich, gilt überhaupt nicht als Einwand. Die Gewerkschaften, die Regierungsvertreter kommen dann und sagen, aber Herr Rogowski, wir haben Ihnen die Steuern gesenkt. Wir haben Ihnen die Zinsen gesenkt. Wir haben Ihnen die Löhne gesenkt. Da sagt er, mag sein. Aber ihr seht ja, dass es nicht reicht. In Wahrheit eine einzige Erpressung der gesamten Gesellschaft damit, ja, das ist natürlich, dass der Profit stimmen muss, sonst stimmt überhaupt nichts. Aber es wird überhaupt nicht aufgefasst als Erpressung aller anderen Interessen. Sondern es wird aufgefasst als, ja stimmt, wenn es da dran krankt, dann muss das natürlich in Ordnung gebracht werden, und zwar als allererstes. steigen wir rein in diesen Fanatismus des Funktionierens. Wie er an die Regierung herangetragen wird, von der Regierung beantwortet wird. Erstmal das ideologische Feld und dann die Praxis, was die Regierung eigentlich tut und tun kann, um das Wachstum des Kapitals wieder in Ordnung zu bringen. Also was mit unter Krisenbewältigung in der Überschrift angekündigt ist. Nehmen wir es, die Regierung kriegt jetzt schlechte Noten. Sie hat was falsch gemacht. Was sagt die Regierung drauf? Die Regierung sagt drauf, sie hat eigentlich alles richtig gemacht. Aber das Wachstum in Amerika ist eingebrochen und das hat uns die Konjunktur verhagelt. Sehr eigentümlich, wie die Regierung daran festhält, auch von sich aus daran festhält. Wenn sie alles richtig macht und alle anderen auch, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Jetzt lenkt sie von sich ab und sagt, es waren nicht wir, es ist das Wachstum in Amerika gewesen, das nicht geklappt hat. Ist aber nicht der Anfang dazu, dass die Regierung dann sagt, und was die Amerikaner falsch gemacht haben, das sagen wir euch jetzt gleich. Dann müssten ja wenigstens die was falsch gemacht haben. Nein, da ist das Abschieben. Wir haben nichts falsch gemacht. Das ist schon gut genug, das reicht schon. Oder andersrum können wir es auch noch ausdrücken. Eigentlich sagen sie, geben sie ja nur zu, dass sie Teil einer Konjunktur des Weltkapitalismus sind. Wenn sie sagen, in Amerika ist es eingebrochen, also auch bei uns. Dann sagen sie aber nicht, was stimmt nicht mit dem Kapital, sondern es ist einfach bloß genug als Argument zu sagen, aber uns, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Kommt die Opposition. Was sagt die? Die sagt auch, halb Ohnmacht, halb Nicht-Ohnmacht. Die Opposition sagt, naja, also gut, Konjunktur, das können wir euch nicht vorwerfen. Aber, dass Deutschland das Schlusslicht in Europa ist, das liegt ja wohl an euch. Gut, die Geschäfte gehen vielleicht insgesamt nicht so toll. Aber dass sie in Deutschland schlechter gehen als in Frankreich und Italien, das liegt an der Regierung. Die hat was falsch gemacht. Tatsächlich, ich muss es nochmal sagen, das führt zurück auf den Termin vor einem Monat, tatsächlich hat natürlich niemand irgendwas falsch gemacht. Im Gegenteil. Kapitalistisch haben die Regierungen alles sehr richtig gemacht. Sie haben das Wachstum auf ihrem Standort gefördert. Sie haben auch in der Hochkonjunktur darauf geachtet, dass die Löhne nicht zu hoch werden. Dass die Steuern sinken. Ja, die ganze Regierung Schröder und ihr Reformprogramm ist ja nicht alles Krisenpolitik gewesen. Was hat sie nicht alles gemacht? Die Lohnnebenkosten hat sie gesenkt, dafür die Renten verändert, die Arbeitslosenbedingungen verändert, die Steuern gesenkt für die Unternehmen. Alles das hat sie doch gemacht, um das Wachstum am Standort zu fördern. Und genauso haben es die anderen Regierungen in Amerika, in England und so zugemacht. Alle haben sie alles richtig gemacht und deswegen ist jetzt das Kapital zu viel gewachsen, als dass es sich noch mit Gewinn wieder anlegen ließe. Es gibt halt zu viel des Kapitals in allen Formen. Das haben sie hervorgebracht mit ihrer Wachstumsförderung. Es ist vielleicht wichtig, noch den Punkt zu erwähnen, zu viel Wachstum in allen Formen, zu viel Kapital in allen Formen. Natürlich, wenn man jetzt volkswirtschaftliche Experten zu Rate ziehen würde, die würden sagen, ja, also das muss man schon zugeben. In dem IT-Sektor und in der Telekommunikation, da ist zu viel Kapital investiert worden, das ist eindeutig. Was da für Milliarden in diesen scheinbaren Wachstumsbereich reingeflossen sind, aber tatsächlich wächst er halt doch nicht so sehr. Das sind die klassischen Übertreibungsreaktionen oder Aktionen der Märkte, das kennt man. dennoch, auch der Satz ist noch verkehrt. Die tun nämlich so, wie wenn da eine Disproportion vorliegen würde. Eine Disproportion, na, auf den IT-Sektor, da hat man zu viel Kapital geworfen. Immer mit dem Ton, anstatt es dorthin zu werfen, wo man es noch mit Gewinn anlegen kann. Dieselben Experten, die den Ton, ja, da hat man sich auf ein Feld konzentriert, das war ungünstig. Das Feld gibt so viel, wie drauf investiert worden ist, gar nicht her. Dieselben, die so reden, sind zugleich nicht in der Lage, die Felder zu benennen, wo man denn die Milliarden, die in den IT-Sektor nun, wie man weiß, fruchtloserweise geflossen sind, wo man die Milliarden denn besser hingesteckt hätte. Die wissen doch gar keinen Wachstumssektor, von dem sie sagen könnten oder wollen, da steckt es da rein, da geht's doch. Da wird also gleichzeitig gesagt, das ist eine Disproportion, das ist nur eine Fehlallokation von Ressourcen. Eine verkehrte Konzentration von Investitionen auf einem Feld. Dieselben, die so reden, wissen überhaupt kein anderes Feld, wo sie denn besser hingesteckt worden wären. Und das ist auch ein schönes Zeichen dafür, dass es zu viel Kapital in allen Formen gibt. Es ist zu viel investiert worden hier und in den Banken und in der Medienbranche und bei den Autos. So, und das war doch die Leistung der ganzen Wachstumsförderung. Ja, bitte. Klar. Was hätte man dann mit dem Geld machen sollen? Bitte? Meinetwegen, ja. Aber erstmal, man muss sehen, das Kapital hat seinen Lebenszweck darin, dass es immer zuwächst. Jeder Unternehmer verdient Geld und wenn er es verdient hat, sagt er nicht so, und jetzt mache ich mir einen schönen Lenz und verfresse es. Sondern kaum hat er es investiert und rausgekriegt vom Markt, wieder zurückgekriegt, investiert es natürlich von Neuem, um es nochmal vergrößert zurückzukriegen. Jetzt kann man sagen, das ist ein blödsinniger Zweck. Stimmt auch, das ist der blödsinnige Zweck, dem wir hier alle dienen. Die andere Seite ist aber, dieser blödsinnige Zweck ist ein Sachzwang, den die Unternehmer sich in ihrer wechselseitigen Konkurrenz wechselseitig antun. Es ist nicht so, dass die Unternehmer quasi subjektiv, also vom Standpunkt ihres Wünschens her, den Standpunkt hätten, immerzu nur alles reinvestieren. Ach, da denkt sich der eine oder andere vielleicht schon, er will seinen Kindern mal was vererben, damit sie ihr Leben dann bloß noch an der Riviera verbringen können. Vielleicht. Vielleicht ist er aber auch ein Dagobert, der auch subjektiv den Zweck hat. Ich habe ein Vermögen, ich mache immer mehr draus. Ist aber auch ganz gleichgültig, denn in ihrer Konkurrenz zwingen sie sich dazu, selbst immer zu wachsen. Ja, es war das letzte Mal die Rede davon, jedes Kapital muss doch um den Markt konkurrieren. Es muss doch seine Ware am Markt absetzen können und da muss ein Gewinn drin stecken in der Ware. Wie sichert man das, dass die eigene Ware verkauft wird? Man muss sie preisgünstig anbieten. Am besten günstiger als der Konkurrent. Wie kann man das? Man muss produktiv verproduzieren als der Konkurrent. Man muss aus den Kosten, die man hat, das ist ein anderes Kapitel, im Wesentlichen sind es dann die Arbeitskosten. Man muss aus den Arbeitskosten, die man aufwendet, mehr Gewinn rausholen als der andere. Wie? Indem man mehr Kapital investiert, in neue Maschinen steckt und dadurch die Konkurrenzfähigkeit des eigenen Produkts herstellt und den Gewinn im eigenen Produkt auch dann sichert, wenn der Endverkaufspreis sinkt. Ja, wenn man einen größeren Teil von Gewinn in seinem Produkt drin hat, dann kann man sich's leisten, um den Markt zu konkurrieren und beim Endverkauf ein günstigeres Angebot zu machen. Insofern zwingen die Unternehmer sich dauernd auf, dass jeder die Produktivität seines Ladens steigern muss. Insofern kann man sagen, die machen da was falsch. Ja, in deinem Ton. Und im selben Ton muss man sagen, sie machen alles richtig. Denn für ihre Sache kann man gar nichts anderes machen. Es gehört halt einfach zu ihrer Sache dazu, dass jeder bloß nach Maßgabe dessen, wie viel Kapital er selber mobilisieren kann, die Produktion ausweitet und das eigene Produkt konkurrenzfähiger herstellt als der Konkurrent. Und am Schluss sehen Sie, dass Sie alle zu viel produziert haben, dass Sie alle zu viel investiert haben. Aber das können Sie vorher gar nicht wissen. Also deswegen im Sinn von alles richtig gemacht und dadurch gerade das Scheitern des Kapitalzwecks zu einem bestimmten Zeitpunkt herbeigeführt. Das ist das Absurde dieser Situation. Insofern gleichzeitig alles richtig gemacht und gerade dadurch das hergestellt, was los ist. Der Standpunkt, gewissermaßen, hätten wir doch langsamer wachsen sollen. Gehen wir es doch moderat an. Ja. Den Standpunkt gibt es in der Produktionsweise nirgendwo. Weder ein Unternehmer denkt so, noch die Regierungen denken so. Alle denken so, da gehen wir es überhaupt nicht moderat an, sondern da muss man einen riesen Produktivitätsvorsprung gegenüber anderen vorlegen, dann räumen wir den Markt ab. Da muss Deutschland, der Standort, der muss produktiver sein als andere und dafür muss investiert werden. Dann findet an diesem Standort Wachstum statt. In dem Sinn kann sich überhaupt niemand leisten zu sagen, das geht man moderat an. Klar, unklar? Ja, bitte. Also nichts gegen die Behauptung, Deutschland ist Exportweltmeister. Deutschland scheint attraktive, konkurrenzfähige Standortbedingungen zu haben. Ja, nichts dagegen. Das nimmt aber nichts an der anderen Behauptung zurück. Ja, und das Wachstum des Kapitals steht im Moment schlecht. Die Börsen sind eingebrochen ein Jahr lang, jetzt haben die Banken Krisen, sind zu Fusionen gezwungen, jetzt nicht aus dem Ideal raus, dann wachsen wir noch viel schöner, sondern weil manche kein Geld mehr haben. Jetzt ist der Leo Kirch am Krachen. Er hat halt auch zu viel investiert in seine Filmrechte und in Fußball und Rennsportrechte. Zu viel dafür, dass er beim Verkauf der Rechte an andere sein Kapital wieder reinholt und einen Gewinn dabei macht. Jetzt wird das entwertet. Opel hat offenbar zugleich zu wenig und zu viel investiert. Wie gesagt, und das Wachstum ist im Moment bei Null und man hofft darauf, dass es irgendwann wieder losgeht. Das darf man erstmal das ist nicht damit zurückgenommen, dass man sagt, Deutschland ist Exportweltmeister. In Amerika wächst die Wirtschaft auch nicht. In Japan wächst sie nicht, sondern schrumpft sie absolut. Also, wie gesagt, sind zwei verschiedene Sachen. Die relative Konkurrenzposition des deutschen Exports ist eine unheimlich starke Angelegenheit. Und man kann, und die Behauptungen, der deutsche Standard wäre nicht konkurrenzfähig, die ist gut zu widerlegen mit dem Verweis auf, bitte, im Export sind die immer noch die Größten. Das sehe ich ein. Aber dass ansonsten die Wirtschaft in einer Krise ist, das ist damit nicht gleich weg. Also man soll nicht die Sache Krise gleich zu einer Erfindung quasi der Unternehmer, die immer gern jammern, erklären. Na, sagen wir mal, bloß weil man nicht ins Mitleid mit ihnen einstimmen will. Das verstehe ich schon. Das Mitleid muss man wirklich nicht mitmachen. Aber deswegen ist es noch nicht richtig, den Zustand der Krise einfach zu dementieren und zu sagen, nur denen geht es doch besser. Das sind zwei verschiedene Sachen. Macht ruhig jetzt noch Redebeiträge. Ich merke, das sind Redebeiträge, die im Grunde zu dem Thema von 4 Wochen gehören und gar nicht zu dem jetzigen. Stört aber gar nicht. Reden wir ruhig über diese Fragen noch. Ich komme dann zu dem weiteren, nämlich der Methoden der Krisenbewältigung in Anführungszeichen. Also ich habe jetzt mehrfach so Stirnrunzeln und gemerkt, es gibt Schwierigkeiten, sich klar zu machen, was ich da alles so sage. Rührt euch nur damit, jetzt ist ein guter Punkt. Habt ihr den Einwand hören können? Der Einwand ist, bizarr. Es ist sehr, also eine Gegenfrage. Er greift den Gedanken von mir auf. Das Kapital hat, meine Rede, den Lebenszweck, oder das ist der Existenzzweck des Kapitals, immer mehr zu werden. Da sagt er, dem stimmt er schon zu, aber wozu soll es denn sonst da sein? Mehr wollen natürlich, ist ja klar.
Ja, und weil er die 2% beim Sparbuch nicht ausreicht hat. Wenn denn jeder.
Du bist gut mit einem Sparbuch. Ja. Stell dir mal vor, alle machen bloß Sparbuch. Wo sollen da die 2% herkommen?
Aber wenn auch nur alle angestellt sind, wenn kein Unternehmer da ist, wenn niemand da ist, der genug Mut aufbringt, genug Risiko aufbringt, was dann?
Was ist dir das jetzt eigentümlich? Weil ursprünglich habe ich deinen Einwand, ich sage jetzt du, ja, das ja, ist vollkommen machen. Wurscht. Also. Den Einwand, ursprünglich habe ich den Einwand einen Augenblick lang verstehen wollen, wie da wird quasi die Absurdität der Produktionsweise unterstrichen. So nach dem Muster, für was anderes ist das Kapital sowieso nicht gut als für den quasi blödsinnigen Selbstzweck, dass eh selber immer mehr wird. Jetzt höre ich aber am Schluss höre ich es genau umgekehrt. Nämlich, ja, das ist doch ganz vernünftig, ist jetzt der Ton, ist doch ganz vernünftig, es geht doch wohl drum, und jedem geht es doch drum, dass das, was er hat, immer mehr wird. Bevor es weniger wird. Da fällt mir jetzt was auf. Du argumentierst sehr innerhalb der Konkurrenz der Kapitalisten, der Unternehmer. Ja? Du denkst sehr praktisch im Sinn von, in unserer Gesellschaft, in dieser Welt, wie sie hier besteht, da kann doch gar kein Mensch, und das ist ja richtig, sagen, ihm reicht's. Kaum bleibt er, steckt er das Geld unter das Bett, wird es schon weniger. Ja, Inflation. Kaum ist ein Unternehmer bescheiden und sagt, ihm reicht's, was aus seiner Keksfabrik rauskommt. Und er steckt nichts mehr neu rein. Kaum akkumuliert er nicht, ist er schon nicht mehr konkurrenzfähig und dann hat er nicht das Wenige oder das relativ Wenige, womit er zufrieden gewesen wäre, sondern dann hat er gar nichts. Ja, du argumentierst von der Konkurrenz her, denkst dich da rein und sagst, naja, muss doch so gehen. Ich argumentiere gegen die ganze Logik des Systems. Ich sage, was ist denn das für eine Absurdität, dass das ganze Wirtschaften bloß für den Zweck geschieht, um das eingesetzte Geld zu vergrößern. Und dass diesem Zweck, der rationale Zweck allen Wirtschaftens, den sagen auch die Volkswirtschaftler, Bedürfnisbefriedigung, dass dem Zweck Geld vermehren Bedürfnisbefriedigung untergeordnet ist, und zwar in einer Weise untergeordnet, dass zur Not die Bedürfnisbefriedigung ausfällt, damit die Geldvermehrung klappt.
Wobei die Geldvermehrung hat dann natürlich eine fortgeschrittene Bedürfnisbefriedigung.
Siehst du, das bestreite ich eben. Die Geldvermehrung hat nicht, das ist der große Gegensatz zwischen der Weise, wie X erläutern will und wie die Volkswirtschaft es sieht. Die Volkswirtschaftslehre es sieht. Die VWL, die ist auch so. Kein Mensch kann sich eine Wirtschaft vorstellen, die für was anderes gut sein soll. Also kein Mensch kann eine Wirtschaft rational finden, die für was anderes gut sein soll, als für Bedürfnisbefriedigung. Sagt also auch niemand. Wer also den marxistischen Satz sagt, diese ganze Wirtschaft ist für Geldvermehrung und sonst nichts da, und die Bedürfnisbefriedigung ist dieser Geldvermehrung untergeordnet, der sagt eine Riesenkritik. Der sagt eine Verurteilung der Produktionsweise. Und jeder Volkswirtschaftslehrer würde dem Satz auch widersprechen. Der würde sagen, nein, die Geldvermehrung ist sowas wie der raffinierte Weg zur besseren Bedürfnisbefriedigung. Ja, so wird man sich, wenn man es denkt, der nützliche Umweg heißt es manchmal. Ja, Kapital ist der nützliche Umweg zur besseren Bedürfnisbefriedigung. Da will ich jetzt sagen, stimmt aber nicht. Es ist nicht der nützliche Umweg, sondern es ist wirklich der Zweck, der vor die Bedürfnisbefriedigung gesetzt ist. Und am Schluss löst sich das Ganze nicht in eine gigantische Bedürfnisbefriedigung auf, sondern in eine gigantische Kapitalakkumulation. Und die Bedürfnisse wachsen manchmal, wenn es gerade reinpasst. Und manchmal werden sie unterdrückt und nicht befriedigt, wenn es gerade nicht reinpasst. Und in letzter Instanz wird der Reichtum niemals konsumiert, sondern einfach immer mehr vermehrt. Die Bedürfnisbefriedigung wird zum Nebenprodukt und Anhängsel der Geldvermehrung. Das ist jetzt sozusagen ein ziemlicher Kern der Kritik, die ich sagen will. Ja. Ja. Mag sein. Also, ist nicht mein Problem. Ist so. Ist so. Aber musst immerhin bedenken. Inzwischen leben wir ja auch in einer Zeit, wo praktisch vollautomatische Fabriken vorhanden sind. müssen vollautomatische Fabriken und millionenhafte Armut zusammengehören? Stehst du? Irgendwie ist. Ja, auch das ist ein guter Ausdruck. Klar, wir leben zusammen mit Nordamerika und EU, Europa und Japan. Wir sind die Inseln der Sieger in der internationalen Konkurrenz. Schau dir mal den Rest an. Das ist dein Argument, richtig. Aber ich möchte auch nochmal den anderen, mein Gedanken trotzdem, der widerspricht sich scheinbar, ist aber gar nicht so entgegengesetzt. Aber in welchem System leben denn die? In welchem System lebt denn Argentinien? So, jetzt möchte ich nochmal mein Argument sagen. Es ist so leicht, die heutige Gesellschaft mit der vor 150 Jahren zu vergleichen und zu sagen, den Leuten geht es doch bestens, wenn ich sie ihre Lage damit vergleiche, dass man früher zu Fuß gehen musste. Oder dass man früher sein Brot selber backen musste oder was auch immer. Das ist so billig. Wieso vergleicht man eigentlich die jetzige Lage der breiten Massen nicht mit den produktiven Potenzen, die es gibt, sondern mit einer Zeit, in der es die nicht gab? Das ist eine Technik, die hat überhaupt bloß ein Ergebnis. Dankeschön, Kapitalismus. Gott sei Dank gibt es die moderne Produktionsweise, sonst müssten wir leben wie damals. Was ist das für ein bescheidenes Denken? Man muss sich doch die Frage stellen, ob die heutigen Möglichkeiten brauchbar genutzt werden. Und man darf doch nicht sagen, ja Gott, der Neandertaler hat es schwerer gehabt. Und klar hat er es schwerer gehabt. Und auch unsere Großväter haben es noch viel schwerer gehabt. Der Vergleich nach unten geht immer, man muss sich bloß den rechten Maßstab suchen. Und die andere Seite, warum vergleicht man sich denn nicht nach oben? Es gibt doch bei uns genug reiche Leute. Warum sagt denn der arme Mann bei uns, Gott sei Dank geht es mir nicht wie den Menschen im Bauernkrieg, sondern warum sagt er, warum geht es mir nicht wie denen, die wirklich nicht mehr arbeiten müssen? Merkt ihr, das ist eine intellektuelle Technik, der Vergleich. Da ist die Absicht quasi ein erkenntnisleitendes Interesse. Bringt einen immer genau zu dem Vergleichspunkt, der sicherstellt, dass das rauskommt, was man reingesteckt hat. Wer Zufriedenheit gewinnen will, muss sich bloß mit einem vergleichen, den es schlechter geht. Seinem Großvater oder am heutigen Inder. Klar, steht man immer gut da. Umgekehrt. Also soll man es überhaupt lassen, den Vergleich? Und gleich fragen, sich gleich wirklich reinbegeben in die Geschichte, wie funktioniert denn diese Produktionsweise? Denn eins muss man ja sagen, der Beitrag, naja, so viele Bedürfnisse wie heute, wir grenzen es ein, in Mitteleuropa und Nordamerika und dort bei den Schichten, die Arbeit haben und Geld verdienen können, immerhin, es gibt 4 Millionen, die tun es nicht bei uns, der Vergleich. So viele Bedürfnisse hat man noch nie befriedigen können, wenn man in der glücklichen Lage ist, wie das Kollektiv, von dem ich jetzt gerade rede. Immerhin, der Vergleich lässt sich doch gar nicht einer Verprüfung der Produktionsweise, wie in ihr die Bedürfnisse vorkommen. Der stellt sich ja richtig raus und sagt, naja, verglichen mit ganz was anderem, steht es doch nicht so schlecht um die Bedürfnisse. Also nochmal zurück, immerhin, der Ausgangspunkt unserer Debatte ist eine Krise. Und die Krise hat erstmal den Gehalt, weil das Kapital nicht wächst, weil es nicht gelingt, Felder zu finden, wo es Investieren sich im Augenblick lohnt. Deswegen fliegen Leute auf die Straße und haben kein Einkommen mehr. Deswegen, das ist ein bisschen ein Vorgriff für später, gilt der Lohn, der in Deutschland bezahlt wird, als eine einzige Unmöglichkeit. Ja, denkt an den Sturm, der losgebrochen ist wie die IG Metall, ganz bescheidene 6,5% auf die Forderung geschrieben hat, wo jeder weiß, 3, irgendwas sollen rauskommen. Da rechnen die IG Metall noch vor, dass 2% Inflation und 2% Produktivitätsfortschritt, dass es die Unternehmer sowieso nichts kostet. Ein Sturm, ja, wenn solche Löhne gefordert werden, kann ja nichts werden. Betrachtet man die Sache ökonomisch, dann muss man sagen, ob das Löhne oder Lohnnebenkosten sind, ist vollkommen gleichgültig. Fürs Unternehmen ist beides eine Summe, die heißt Kosten. Und die Summe muss sich als Ganze für den Unternehmer rentieren. Sonst bezahlt er keinen Menschen. Bloß damit ein Mensch seinen Lebensunterhalt verdient, darf er nicht arbeiten. Der muss schon einen Gewinn produzieren für den Unternehmer, sonst kriegt er keine Chance. So, jetzt die zweite Hälfte. Also insofern, Löhne, Lohnnebenkosten, der Unterschied kann einem schon wurscht sein. Die zweite Hälfte, ja, die Lohnnebenkosten, da wird immer so geredet, die sind so furchtbar hoch. Ja, warum gibt es denn die eigentlich? Weil in dem Lebensunterhalt der Arbeiterschaft oder der Arbeitnehmerschaft, weil in den Lebensunterhalt halt noch ein bisschen mehr eingeht, als bloß der aktuelle Lohn, den man aktuell ausgibt. Kein Mensch arbeitet, bis er tot ist. Oder es gibt auch Unglückliche, denen geht es so. Aber die Leute werden mit 65 spätestens, wir wissen, es ist nicht der Fall, mit 58 tatsächlich, werden sie auch vom Unternehmer her aus den Betrieben raus buxiert. Sind sie nicht mehr jung genug, nicht mehr flexibel genug, werden sie öfter krank, will man sie nicht mehr, sind sie nicht rentabel genug. So, was macht man mit ihnen zwischen 55 und tot? Der Staat sagt, ich ernähre euch nicht, das müsst ihr selber machen. Und dann organisiert er für eine Zwangskasse dieses Kollektivs. Ja, irgendwoher muss das bezahlt werden. Die Krankenkasse und so weiter, alles dasselbe. Die Arbeitslosenversicherung. Ja, der Lebensunterhalt dieser Klasse, man merkt, wenn man die Leute allein auf den Lohn verpflichten würde, den sie bezahlt kriegen, dann müsste man sie mit 65 auch umbringen, dann müsste man sie, wenn sie krank werden, wegschmeißen, dann würden sie, wenn sie arbeitslos werden, alle sofort in der Gosse landen und nicht erst nach der kunstvoll organisierten Karriere nach unten, wie es heute der Fall ist. Also bitte, man kann nicht einfach sagen, Lohnnebenkosten so nach dem Muster, Lohn ist ja okay, aber Lohnnebenkosten bräuchte es doch nicht. Das ist eine absolute Notwendigkeit des Lebensunterhalts dieser Klasse. Und übrigens, das ist dir sicher auch bekannt, ich sage weiterhin du, weil ich euch kenne euch ja sowieso nicht, kann ich auch du sagen. Es weiß ja auch jeder, dass alle Reformen, die auf dem Feld angestrebt werden, die haben doch gar nicht den Gehalt, das spart man. Sicht der Gesellschaft. Die haben einen einzigen Gehalt, das spart man dem Unternehmer und bürdet dem Nettolohn auf. Das ist der ganze Gehalt. Mehr Zuzahlungen bei der Krankenkasse, Wahlleistungen, Pflichtleistungen bei der Krankenkasse oder Riester-Rente. Ja, was ist es anderes als dem Bruttolohn? Ja, dem Unternehmer kann man es unmöglich zumuten, Menschen zu ernähren, wenn sie für ihn arbeiten. Also den notwendigen Preis, den es halt kostet, dass ein Mensch lebt, zu bezahlen, das kann man ihm nicht zumuten. Aber dem Nettolohn kann man zumuten, dass aus ihm raus noch einmal ein Sparbeitrag abgezweigt wird, dass die Zähne und die Brillen extra gekauft werden, dass man nächstens vielleicht beim Arztbesuch nochmal Geld drauflegen muss. Der Nettolohn kann das alles bezahlen. Merkt ihr nicht, was das ist? Das ist alles so klar. Die Menschen müssen sich rentieren. Und vom Standpunkt dessen aus, dass sie sich rentieren müssen fürs Kapital, sind sie einfach immer zu teuer.
Ja, genau. Die Löhne sind doch niedrig. Was man an der Tatsache sieht, sobald irgendein Wesenfall als Krankheit oder zu alt auftritt, dann gehen die vor die Hunde. So niedrig sind die Löhne.
So niedrig sind die Löhne, dass jedenfalls Vermögensbildung, wie bei anderen Berufen, für die Unbilden und für die Unfälle eines Lebens. Vermögensbildung ist in der Regel nicht drin, deswegen findet sie als Erzwungene statt. Ja, das Zwangssparen in die Sozialkassen ist ja ein erzwungenes Zwangssparen durch die Regierung. Die zwingt den Leuten ein Sparen auf, von dem man ausgeht, wenn man es ihnen überließe. Da würden sie es nicht tun, da würden sie für ihr eigenes Alter das Nötige nicht zurücklegen, weil es ihnen so schwerfällt, es abzuzweigen.
Das sind ja doch die Löhne zu niedrig.
Dafür sind sie zu niedrig, ja. Ja, ich weiß nicht, ich finde es am politisch nicht, ich finde es eine nicht wünschbare Forderung oder nicht wünschbare Idee, die du da vertrittst. Und zwar, gut, was man vor sich hat, ist halt eine verwaltete Menschheit. Die gehen arbeiten, nehmen das Geld, das man kriegt, übrigens, sie kümmern sich ja auch um die. Dann lassen wir uns das Ergebnis nicht bieten. Das sind halt verwaltete Menschen. Und wenn sie nichts dagegen haben, gegen die Rechnungsweise, die mit ihnen veranstaltet wird, dann wäre es irgendwie auch komisch, wenn sie ihre Freizeit auch noch in den Selbstverwaltungsgremien der Sozialkassen verbringen wollten. Denn als Vertretene sind sie da ja drin. Die Gewerkschaften haben da schwer ihren Platz in diesem Selbstverwaltungsorgan. Also ob das da mehr Selbstverwaltung, das ist, finde ich, ist kein Wunsch, den er hegen sollte.
Ja. Ich wollte nochmal von einem anderen Komplex, über den du am Anfang gesprochen hast, Fragen stellen, weil das heißt ja immer, also es gibt ja irgendwie so diese Gewerkschaftsargumentation, mehr Löhne, dann ist auch wieder steigt die Kaufkraft, dann kann dann der Unternehmer auch wieder verkaufen. Das klingt ja unheimlich logisch. Es gibt andere, die sagen, also das ist der größte Schmarrn, darüber braucht man gar nicht diskutieren, habe ich schon gehört. Also stelle ich mir dann vor, wahrscheinlich gibt es irgendwo anders Leute, die mehr, weil es muss ja irgendjemand das Mehrgeld haben, das ja der Unternehmer unbedingt kriegen muss, damit der Laden läuft. Und woher soll denn das Geld dann eigentlich kommen? Dann heißt es Export, aber das ist ja irgendwie die sind wir ja, was der sagt, weil es nicht so exportmäßig dermaßen an der Spitze, dass ich mich ja frage, welche Länder sollen dann noch
sollen uns das eigentlich bezahlen?
Sollen die Franzosen besser nichts mehr exportieren, damit wir den ihren Export mit übernehmen sollen? Oder wollen wir dann nach Mexiko exportieren? Die haben ja kein Geld mehr. Also ich frage mich, was haben denn, also jetzt einmal innerhalb dieser Unternehmerargumentation, ich habe noch nie rausgehört, wo sie eigentlich das mehr, was wir jetzt noch erwirtschaften sollen, das wir ja, ich sage jetzt mal zynisch, auch gern mehr erwirtschaften wollen, irgendwie mit noch weniger Lohnkosten, wo das dann überhaupt alles verknüpft werden soll und wer das Geld wieder reinbringen soll, damit der Zeitschick wieder mal auf den Punkt.
Gehen wir es mal der Reihe nach durch, ja? Erstens, das Kaufkraftargument der Gewerkschaften ist eine unglaublich unterwürfige Tour. Zweitens, es ist ein falsches Argument. Drittens, die Frage, wo soll die Kaufkraft dann herkommen? Aus dem Export. Behandle ich als drittes, ja? Satz muss ja auch noch werden. Also, erstmal diese unheimlich unterwürfige Tour. Da gibt es Gewerkschaften, eine Organisation, die es braucht, damit die Unternehmer überhaupt irgendwas zahlen. Die würden von sich aus immer weniger bezahlen. Und in den Ländern, wo sie die Gewerkschaften richtig schön fertig machen, läuft sie auch so. Zahlen sie halt weniger. Und wenn ihnen wieder ein Geschäftsproblem dazwischen kommt, zahlen sie noch ein bisschen weniger. Und wenn es die Leute mitmachen und aushalten, warum nicht? Also die braucht es, die Gewerkschaft. Aber die Gewerkschaft, die Interessensorganisation der Arbeitnehmer, glaubst du, die tät auftreten und sagen, wir haben halt das Interesse, ihr habt euer? Die Gewerkschaft mag nie und nimmer im Leben Lohnforderungen stellen mit dem Argument, wir brauchen das und wollen das. Sondern sie traut sich den Satz gar nicht sagen, wenn sie nicht gleichzeitig sagen kann, und das nützt auch der Wirtschaft. Das ist sehr eigentümlich. Man könnte doch sagen, ja bitte, die Unternehmer denken immer bloß an sich, dann denken halt wir auch bloß an uns und wir verlangen jetzt das und das, dann sollen die Unternehmer schauen, wie sie damit zurechtkommen. Machen die Gewerkschaften nicht, sondern sie machen immerzu vernünftige, verantwortliche Lohnpolitik und das heißt, sie produzieren Argumente, mit denen sie vor der Öffentlichkeit ihre bescheidene Forderung moralisch genehmigt kriegen wollen. Dass die Unternehmer darauf reinfallen und sagen, stimmt, jetzt zahlen wir euch Geld, dann wächst die Wirtschaft wieder. So nach dem Muster, die Gewerkschaft macht die Unternehmer darauf aufmerksam, ihr könnt doch Kaufkraft gebrauchen, also zahlt höhere Löhne und die Unternehmer sagen, stimmt ja, das ist der Hattrick. Aber dann nicht bloß 6%, wenn es so wäre. Warum nicht dann gleich 30%? Das gäbe ein Riesenwachstum. Versteht ihr? Die Gewerkschaften sagen den Satz, es fehlt an Kaufkraft, wo soll sie herkommen? Die Unternehmer müssen doch verkaufen können, zahlt uns mehr Lohn, dann klappt's. Und in Wahrheit glauben sie an ihren Spruch selber nicht. Sonst würden sie nicht so elend bescheiden fordern. Wenn das wirklich ein Mittel wäre, das Wachstum anzuleiern, ja, nix wie gemacht. Wie schaut es tatsächlich aus von der Unternehmerrechnung her?
Das macht doch bloß einen Bruchteil aus. Das, was
was als Lohn, als verausgabter Lohn wieder zurückkommt. Ja, selbst wenn es alles ausmachen würde, muss man ja noch sagen, es wäre doch für den Unternehmer ein blödsinniger Umweg, wenn er dem Arbeiter erst einen Mark schenken muss, damit er hinterher durch die Produktion einer Ware die Mark zurückkriegt. Euro muss man jetzt sagen. Versteht ihr? So funktioniert der Laden nicht, dass man eine Mark hergibt, damit man sie wieder zurückkriegt. Die erste Rolle des Lohns ist nicht Kaufkraft. Die erste Rolle des Lohns ist Kostenpunkt, der was bringen soll. Und wenn das beschädigt wird, dann nützt alle Kaufkraft nichts. Also sagt jeder Unternehmer, ich bin für hohe Löhne, das ist viel Kaufkraft. Bei allen Unternehmen, außer bei meinem. Bei meinem sind die Löhne Kosten und da sollen sie niedrig sein. Aber das sagen alle. Und deswegen ist es auch so. Es stimmt nicht, dass der Lohn ein wunderbares Heilmittel der kapitalistischen Verkaufsschwierigkeiten ist. Wenn er das wäre übrigens, das wäre ja fast so etwas wie Kommunismus. Das wäre ja fast so etwas wie, es gäbe ein wirklich gemeinsames Interesse zwischen der Unternehmerschaft und der Arbeiterschaft. Die würden so aneinander hängen, dass es keinem schlecht gehen kann, ohne dass dem anderen auch schlecht geht. So ist es aber gar nicht. Es kann sehr wohl dem einen gut gehen und dadurch dem anderen schlecht. Das ist überhaupt der Witz an dem Laden. Jetzt noch, soll es da rein oder soll ich das mit dem Export noch schnell erledigen? Also mache ich mit dem Export schnell noch. Ja, jetzt gibt es das Argument, wo soll denn jetzt die Kaufkraft herkommen? Und da ist der Gedanke schon richtig, den du da reinbringst. Alle sagen vom Ausland. Ja, deutsche Wirtschaft muss wachsen durch Export. Also vom Ausland soll sie kaufen. Sagen sie tatsächlich. Das ist unsere Lösung. In Deutschland heißt es jetzt wieder, wir hoffen da auf einen Konjunkturaufschwung in den USA, dann flutscht unser Export wieder. Ja. Also das wird tatsächlich gesagt. Und da ist es bei Gegenargument erstmal völlig richtig zu sagen, na, wenn alle Nationen gleich rechnen, ja, dann kann es doch nicht sein, dass die anderen die Kaufkraft produzieren, die bei uns fehlt. Stimmt da? Deswegen muss man eben sagen, die ganze Produktionsweise funktioniert andersherum. Nicht die Kaufkraft ist das große Regulativ des Wirtschaftens, sondern der Gewinn ist das große Regulativ des Wirtschaftens. Das heißt, wenn es sich für einen Gewinn nicht lohnt, dann unterbleibt das Produzieren, dann wird weniger produziert, dann werden weniger Leute beschäftigt, dann verdienen weniger Leute Geld. Dann wird Kapital vernichtet. Gar nicht zielstrebig, sondern das passiert halt. Ja, wenn wir jetzt haben, im letzten Jahr, steht heute in der Zeitung, sind die Insolvenzen wieder um 10% gestiegen und die Arbeitslosen durch Insolvenzen auch um 10% gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Ja, das ist der Fall von Kapitalvernichtung. Da ist Kapital gescheitert und vernichtet. Also zurück zu meinem Satz. Nicht die Kaufkraft ist der große Regulator, sondern der Gewinn. Wenn der nicht stimmt, dann wird alles am Gewinn reorganisiert. Und da ist dann schon richtig und klar, wenn im Interesse der Gewinne erstmal das Produzieren eingestellt wird, dann wird die Kaufkraft im Land beschränkt. Dann verdienen ja Leute nichts mehr, die früher auch gekauft haben. Macht nichts. Dann müssen die internen Preisrelationen im Unternehmen in Ordnung gebracht werden. Dann muss man mit einem kleineren Markt verdienen können. Und wenn man das dann kann, dann macht man das. Und wenn das klappt, dann macht man es mehr. Und dann stiftet der Unternehmer schön langsam, das ist dann die Hochkonjunktur, wieder mehr Kaufkraft in den Händen anderer Leute. Warum? Weil sich das Kaufkraftstiften für ihn rentiert. Aber nur dann. Und nie geht es andersrum, dass er sagt, er stiftet Kaufkraft, damit sich's rentiert. So, jetzt habe ich meinen Satz.
Vielleicht sogar sinnvoll ist, wenn ich Stimmung, die an den Land zu machen, dass die Menschen in dieser Hinsicht für die Krise auch mehr bereit sind, soziale Einsprüche einzubringen, ohne innerlich.
Ich würde bloß an deinen ganzen Überlegungen immer die, du drückst es alles aus wie eine quasi, wie eine ideologische oder manipulatorische Machenschaft.
Exakt. Ich gehe davon aus, dass hier in dieser Konflikt, dass es maximal 3000 Leute gibt, die bestimmte Mobilität
nicht bewegen.
Das ist ganz logisch.
Nein, auch das ist nicht.
Das Kapital. Wer hat welches Kapital in welchen Händen? Wenn wir davon ausgehen, dass mehr als 80% des Gesamtvermögens dieser Bevölkerung, ca. 12-15% der Gesellschaft befehlt, und dass dann nochmals in dieser Aufteilung, es geht hier um Kapital, das ist der entscheidende Faktor, dass dann nochmals in dieser Aufteilung die Situation ist, dass 1-2 Prozentpunkte, also bei diesen 15%, die 80% besitzen, 1-2 Prozentpunkte davon nochmals in Anteil von 80 schauen. Das ist doch völlig logisch, dass im Grunde genommen die Kapitalpolitik ein paar ganz wenigen hier in dieser Gesellschaft gemacht wird. Das ist das Resultat.
Ich muss nochmal anders anfangen. Das kann schon sein, dass das Kapital in wenigen Händen konzentriert ist und dass der deutsche Bankchef Breuer unheimlich viel disponieren kann und da große Entscheidungsmacht hat. Nur, das, was ich mit Krise bezeichne, das ist was, was denen passiert, und das ist nicht in dem Sinn was die quasi zum Spaß machen oder um die Leute scheu zu machen. Wenn ein Unternehmer, wenn sie frei wählen könnten, dann würden sie einfach immerzu bloß wachsen wollen und nicht einbrechen. Wenn sie frei wählen könnten, die Börsianer, dann wird es immer bloß nach oben gehen, nie nach unten. Es gibt, man muss erstmal gelten lassen, dass in dem Zweck, und da ist ja okay, das ist ein Herrschaftsverhältnis, das ist ein Ausbeutungsverhältnis, aber in diesem Zweck steckt eben die Eigentümlichkeit, dass der Fortschritt der Produktion dieser Sorte Reichtum, dass der immer wieder mal stockt und mit Kapitalvernichtung einhergeht. Zu Kapitalvernichtung führt, und die macht keiner gern. Nein, die machen das auch nicht gern. Die machen das, das passiert ihnen und dann ist Scheiße.
Was sagen Sie jetzt? Ich bringe ein simples Beispiel für uns. Wie ist es denn, nur als Beispiel, wenn Sie jetzt jemand sind, der sehr viel Geld besitzt, du kannst einen günstigen Kurs in ein Börsengeschäft einsteigen, wenn du immer eine Summe von 10 Euro zu machen. Dieses Kapital tut durch Spekulation innerhalb von Zeit, wenn wir ein Jahr von 10 Euro auf 100 hochfällt. Und ich kann mein Vermögen zu diesem Wert verkaufen, weil ich auch was gewinnen kann. Wenn dann der Ketteneffekt entsteht, dass jeder die Panik reinkommt und glaubt, er müsste jetzt verkaufen, dann ist es eigentlich auch völlig logisch, dass der Kurs. Aber letztendlich ist es doch so, dass die ganz viele Prozentsatzstellen haben bekommen, oder? Und zwar die, die im hohen Kurs verkauft haben.
Ja, und da weißt du genau, dass das ein Glücksfall ist und dass den nicht jeder erwischt und ihn am liebsten jeder erwischen würde. Jetzt ist die Meldung da hinten.
Ja. Ich kriege was nicht zusammen, du hast am Anfang gesagt, weil das Kapital ist gewachsen, zu viel, sagst du, zu viel gewachsen, sich mit geringer Anlegungsart oder unbeträchtlich anlegen zu lassen. Das war das Erste. Und ich habe das Problem mit Gewinnen. Wie stellt es denn dann her? Die zweite Frage ist, zu viel gewachsen und was zu viel gewachsen? Wir haben festgestellt, die Kaufkraft bringt es nicht. Die Einzelmarktung einmal zurückläuft, also alles nicht. Ich habe echt ein Problem. Wo ist der Gewinn? Was ist der Gewinn? Und so viel davon, zu viel gewachsen, an was? Und wo kommt denn das Geld her? Der Gewinn können Sie ja nicht sagen. Wie geht es, wenn es dann wächst? Der Gewinn, wo kommt der her? Das ist die Kaufkraft. Also ich unterscheide zwischen Kaufkraft, zwischen Gewinn und Kaufkraft. Was ist da zu viel? Wie heißt zu viel gewachsen? Zu viel an was? Gewinn kommt dann vor, und weiß nicht was. Kaufkraft zusammen, Export ist auch nicht. Was ist dann der Gewinn?
Also das, ich mache einen Versuch, es zu sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob ich richtig auf die Frage voll verstanden habe. Aber jedenfalls, ich sage erstmal, was vielleicht hilft. Jetzt ist die Situation eingetreten, wo Kapital angelegt worden ist und es sich erweist, dass es keinen Gewinn mehr abwirft. An vielen Stellen. Man kann das als Börsengeschichte nehmen, aber man kann es auch nehmen als, was sagt die Börsengeschichte über den Rest? Keinen Gewinn oder wenig oder weniger als kürzlich oder zu wenig. Je nachdem, sie auch verschieden. Es gibt ja Firmen, die halten sich ganz gut in der Krise und andere schiffen ab. Also jetzt ist zu viel Kapital angelegt, als dass man es an allen Stellen im Wesentlichen mit Gewinn zurückbekommen könnte. Jetzt ist zu viel angelegt. Das ist ein Hinweis auf, was gestern gewesen ist. Gestern ist sehr viel Gewinn gemacht worden. Gestern meine ich jetzt vor 2 Jahren, vor 4 Jahren, je nachdem. In der jüngeren Vergangenheit ist viel Gewinn gemacht worden, ist viel zusätzlicher Reichtum geschaffen worden. Und den gibt es jetzt. Den gibt es jetzt als Produktionsmittel. Aber jetzt auf einmal eignen sie sich nicht mehr für den einzigen Zweck, für den sie überhaupt eingesetzt werden. Nämlich mit dem Vorschuss mehr Geld zu machen. Gewinn und Kaufkraft. Das können wir andersrum sagen. Ja, es erweist sich als überbewertet hinterher.
Ja.
Sag doch nochmal was zu dem Kaufkraftgewinn, ja?
Ja, ich wollte sagen, das Wort Gewinn und Kaufkraft, also die Kaufkraft und Gewinn nicht mehr. Besteht das Wort Gewinn, gilt denn jetzt, das ist auch eine Investition in Produktionsmittel? Dass die Gewinn im Unternehmen auch die neue Ausrüstung der Fabrik ist, oder ist es auch nicht im Markt und Arbeit? Das Wort Gewinn.
Also, das kommen wir jetzt. Gewinn ist der Geldbetrag, den ein Unternehmer erzielt, wenn er zwecks Herstellung einer Ware Produktionsmittel hingelegt hat, Arbeit und Rohstoffe gekauft hat, alles angewendet hat, die Ware produziert hat, sie dann verkauft hat und dann am Markt Geld gekriegt hat. Das Geld ist nicht der Gewinn, das Geld ist erstmal die Gesamtsumme. In der Gesamtsumme muss der Ersatz für seine ganzen verausgabten Kapitalteile drinstecken. Und zusätzlich ein Gewinn. Das ist der Gewinn. Die Vergrößerung des Geldes, mit dem er angefangen hat, das ist der Gewinn. Und der Gewinn ist nicht Kaufkraft und kommt nicht von Kaufkraft. Es braucht bloß die Kaufkraft, um die produzierte Ware wieder in Geld zurückzuverwandeln. In der Fabrik drin, in der Produktion bemüht sich das Unternehmen, eine Ware herzustellen, in der Gewinn kalkulatorisch drinsteckt. Das nützt bloß nichts, wenn man sie dann nicht verkaufen kann. Und man kann sie verkaufen, je mehr Gewinn drinsteckt in der Ware, je weniger eigene Kosten bei der Herstellung der Ware vom Kapitalisten aus gesehen drinstecken, desto besser ist man für einen Preiskampf am Markt gerüstet. Desto besser ist man imstande, die begrenzte Kaufkraft, die es gibt, auf sich zu ziehen.
Also so.
Also nochmal, das jetzt wiederhole ich, was. Um es ein bisschen abzuschließen, das Phänomen, mit dem er jetzt lange hin und her argumentiert haben. Das Phänomen ist, dass in dieser Produktionsweise die Produktionskräfte, die Produktivkräfte, die Produktionsmittel oder die produktiven Potenzen grenzenlos entwickelt werden. Immer mehr Produktivität will man haben. Aber man will nicht einfach immer mehr Produktivität und ihr Ergebnis. Es wäre immer mehr Ware, immer preiswertere Ware. Sondern man will dieses Ergebnis nur für einen einzigen Zweck. Das muss geeignet sein, um das vorgeschossene Kapital zu vergrößern. Sonst ist auf die ganze Produktivität geschissen. Sonst bringt die nichts. Und es gibt immer wieder Phasen der Produktion in Gang der Wirtschaft. Phasen, in denen der Fortschritt der Produktionsmittel, der Fortschritt der Produktivität so weit gediehen ist, dass er sich für den Zweck, für den es einzig gemacht wird, nicht mehr eignet. Dann wird die Produktionsweise, dann offenbart die Produktionsweise ihren konsumfeindlichen Charakter, indem sie nämlich bloß dadurch wieder in Ordnung kommt, dass vorgeschossenes Kapital vernichtet wird. Vernichtet im Sinn von, manche gehen unter in der Konkurrenz, gehen bankrott und ihr Vermögen ist weg. Erstmal ist es erst ja.
Das ist eine Optimierung, weil die Frage ist anders falsch eingesetzt, ist anders optimal eingesetzt.
Nee, das ist meinetwegen, das ist ein Element in der Konkurrenz. Der eine geht unter, weil der andere wächst. Das gibt's schon. Aber die Krise ist der Zustand, wo die allgemeinen Geschäftsbedingungen schlecht sind. Wo nicht die Niederlage des einen quasi die Glücksstunde des anderen ist, sondern der eine kann keine guten Geschäfte machen und der andere auch nicht. So, und dann findet Entwertung statt. Entwertung war jetzt in der einen Form, der eine geht richtig unter. Dann gibt es Entwertung in der Form, wie Opel sie zum Beispiel im Moment betreibt. Opel legt in Eisenach, benutzt die Produktionsanlagen, die sie in Eisenach haben, jetzt einfach eine Schicht weniger. Gleichzeitig investieren sie 20 Milliarden in neue Produktionsmittel an anderer Stelle. Das ist ein Hinweis darauf, die alten Produktionsmittel, die müssen sie abschreiben. Die können sie nicht mehr voll ausnutzen in ihrem Sinn. Also ist da Kapital investiert worden, das erweist sich als unhaltbar. Dann die dritte und die allgemeinste Form der Entwertung, die ist gar nicht die, dass das Produktionsmittel leibhaftig weggeschmissen wird, sondern, das war das mit überbewertet, die verlieren einfach Wert. Die sind einfach nicht mehr so viel wert, wie sie gestern wert waren. An der gesamten Börsenkapitalisierung ist das ablesbar. Da wird unheimlich, natürlich bloß Börsenkapital vernichtet. Oder, wenn jetzt Leo Kirch in Schwierigkeiten kommt, dann ist klar, was passiert. Andere kaufen die Reste seines Imperiums billig auf. Also da ist viel Kapital wert vernichtet worden. Natürlich, die Filmrollen, die er besitzt, sind nicht vernichtet. Die, mit denen macht hinterher wer anders sein Geschäft. Aber nur dann, wenn sie viel billiger sind als vorher, wenn man also viel weniger Kapital für dieselbe Sache hinlegen muss, investieren muss. Und diese Wertvernichtung, die findet statt und die ist das, was jetzt wieder, jetzt müssen wir das Subjekt wechseln, die Gesellschaft als Ganze für bedrohlich hält, weil ja ihr eigener Lebensprozess diesem Rentieren müssen untergeordnet ist. Weil Arbeiten und Geld verdienen, Geld haben, der Wert eines Bankkontos, am Schluss der Wert des Geldes selber, alles hängt davon ab, ob dieser Zirkus läuft. Deswegen finden es alle, bedroht es alle, wenn dass Unternehmen aus Geld mehr Geld machen, für alle Unternehmer eine Weile nicht gut klappt, sondern in die umgekehrte Richtung geht. Jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt ist die Regierung gefordert. Die Regierung muss, wie gesagt, die Regierung muss das Rentieren wieder in Ordnung bringen. Und da kann sie langsam, sie ist nicht schuld, es war die Konjunktur in Amerika. In Wahrheit akzeptiert die Regierung die Verantwortung fürs Wachstum. Wobei man sagen muss, die Regierung akzeptiert eine Verantwortung für was sie in Wahrheit gar nicht in der Hand hat. Die Regierung akzeptiert die Verantwortung fürs Wachstum. Und was sie wirklich kann, ist die Produktionsweise anordnen, sie mit Gewalt durchsetzen, wenn jemand sie nicht mehr mag. Diesen Produktionszweck quasi freie Bahn schaffen in der Gesellschaft, das kann die Regierung mit ihrer Macht. Aber das Rentieren befehlen, das kann sie nicht. Die kann nicht sagen, jetzt soll sich's wieder rentieren. Wenn sie das könnte, da wird sie es nie zulassen, dass sie sich nicht rentiert. Das ist jetzt ein lustiger Punkt. Wir reden über ein Verhältnis von Macht und Ohnmacht der politischen Gewalt. Dass sie ihre Macht dafür einsetzt, dass das kapitalistische Wachstum klappt, ist völlig klar. Bloß, was kann sie eigentlich dafür tun? Ja, ich habe eigentlich bloß zwei große Felder herausgefunden, auf denen die Regierung in diesem Sinn agieren kann. Das eine große Feld ist, und das ist jetzt bei mir der Gliederungspunkt 2, unter der Überschrift, die existenten Reichtumsquellen der Nation vor dem Zusammenbruch bewahren. Wie geht es? Indem die Regierung Kredit gibt, wo Private ihn nicht mehr geben würden. Geläufig? Ist geläufig. Subventionen ist ein Fall. Aber das alles ist ein Fall davon. Also Subventionen ist ein berühmter Fall. Die Regierung sieht sieht den Bestand der nationalen Wirtschaft bedroht, sieht den Bestand des Kapitals im Land bedroht, weil sie es nicht rentiert oder weil sie es nicht genug rentiert. Und da kommt sie auf und nimmt sie eine Sache, macht sie total zu ihrer Aufgabe. Eine Kettenreaktion der Zusammenbrüche will sie nicht zulassen. Wenn also Banken krachen, dann tritt die Regierung ein und verhindert entweder gleich den Zusammenbruch oder managt ihn, sodass er nicht in eine Kettenreaktion mündet. Bitte? Die Schmidt-Bank wurde von einem privaten Bankkonsortium gerettet, genau. Unbestritten. Also es gibt überhaupt, und zwar auf staatliche Vorschrift hin, Einlagenversicherungsregelungen. Und meinetwegen, das sind private Beiträge. Bei der Schmidt-Bank hat es geklappt, private Banken haben die Schmidt-Bank gerettet. Bei Leo Kirch hast du jetzt schon die Debatte, greift der Staat ein, greift er nicht ein? Man erwartet, die bayerische Regierung würde eingreifen. Die Bundesregierung ziert sich. Was passiert, weiß man noch nicht. Aber es ist immer klar, wenn die Bankenversicherung nicht mehr reicht, von der du gerade redest, dann ist immer der Staat gefragt.
Holzmann.
Der Mittelstand, 50 Meter weiter in die Ecke, der damals in der Innenstadt, da ist kein Mensch.
Ja, schau mal, du betrachtest das quasi unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit.
Nein, die Gerechtigkeit ist nur darum.
Na, frag dich doch mal, warum so ist.
Warum, weil es kein Widerspruch ist. Eines wird der Bildzeitung auf die erste Seite gebracht, andere wird in der Lokalzeitung gebracht. Das heißt, es ist kein Widerspruch. Das hier nicht macht er halt. Letztendlich sind es in einem Verholfern genau falsch, in einem beim kleinen Mann in die Ecke, weil es wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.
Nee, du bist einfach ein marktwirtschaftlicher Radikalinski und kümmerst dich gar nicht darum, warum die Staaten sich an dein Rezept, das du empfiehlst, nie halten. Verstehst du, die Amis halten sich nicht dran, die Deutschen halten sich nicht dran, keiner hält sich dran. Aber du bist eisern und sagst, das wäre das einzig Senkrechte.
Bitte? Wir haben gleich internes Wachstum positiv exportieren, ich meine, soll man zu denken geben?
Nee, das habe ich nicht verstanden.
Die Amis haben, ich denke mal, 4% Arbeitslosigkeit, das ist mein letzter Stand, den ich habe, und haben sogar ein Wachstum, das interne Zoll weiter exportieren von Japan, von Deutschland, von Kanada, während in Deutschland ein Exportweltmeister trotz eines riesigen Exports nicht intern wächst. Und ich meine, jetzt muss ich überlegen, woher kommt das denn? Das muss ich nicht nur daher, dass sie noch was besser machen, damit sie sowieso im Moment Verhandlungsvorschläge konstruktiv sind.
Gibt es Land, wenn nicht geboten werden?
Ja, das ist eine Kritik an einem System, was von der Verbesserungsquote ist.
Ja, ich will aber nicht vor, das System besser zu machen. Ich sehe auch gar nicht, wie das gehen sollte. Die machen das so gut, wie es geht.
Ja, das ist ein anderes System, wie es konkret ist. Das habe ich das Gefühl, das kommt, weil ich.
Käme schon.
Ja. Weil Kritik kritisiert kann ich viel.
Nee, das tust du, aber das tust du ja gar nicht.
Ich möchte auch noch
also,
etwas zu dem sagen, warum die Wirtschaft am Tag in einer Krise in Anführungszeichen befindet. Es gibt auch wirklich massive Gründe dafür. Und zwar diese, der Staat macht zu wenig Schulden. Das heißt, wir haben eine Regierung, die im Vergleich zu den bisherigen Schulden in der Geschwindigkeit zulassen, wie das schon mal der Fall war, eine Tatsache. Macht ein Wirtschaftswachstum von 0,6% aus, wenn man mathematisch errechnet. Wenn man das wiederum mathematisch errechnet hat, stellt man fest, dass wir in Europa in diesem Sinne nicht mal 10% sondern nicht darum geht.
Aber Leute, ihr diskutiert in einer Weise, wie du bist der Keynesianer und du bist der Friedmann-Typ. Da könnt ihr miteinander aufeinander losgehen und versteht euch prima, weil er immer praktisch genau über dieselben Steuerungsideologien dieses Systems redet. Ich will aber sagen, wie das System funktioniert und auch deutlich machen, dass von beiden Seiten her die Steuerungsideen Steuerungsideale sind, aber gar keine wirkliche, die Welt funktioniert anders. Also, mal einen Augenblick, ja.
Ich denke bloß, dass es darum geht, also ich kritisiere mir ziemlich viel rum, egal welche von der Seite aus, es kommt Verbesserungsvorschläge. Es kommen keine Verbesserungsvorschläge, was konstruktiv ist.
Nee, das ist nicht schade, das ist genau richtig so. Erstmal muss man wissen, gegen was man ist, dann kann man sich auch. Übrigens, darin steckt schon sehr viel, was man stattdessen will. So ein Rätsel ist es dann auch wieder nicht. Ich hab schon vielfach heute gesagt, Produktionsweise, die daran orientiert ist, dass Bedürfnisse befriedigt werden, ist was ganz anderes als eine, die daran orientiert ist, dass es Geld vermehrt wird. Na, was glaubt ihr, wofür ich bin? Raten, ja, so rätselhaft ist es nicht. Jetzt die Frage, wie soll das aussehen?
Ja, genau.
Ja, da müssen wir uns erst lang darüber verständigen, dass die Frage schon ganz verdreht ist. Weil sie nämlich so tut, als wäre das eine schwierige Frage. Und zwar immer deswegen, weil ihr halt von der Marktwirtschaft herkommt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen reden über, wie das Ding hier funktioniert. Das halte ich auch für vorläufig nützlicher. Ja, verstehst, wenn ich dir erläutere, wie ich mir Wirtschaft denke, sagst du ja eh bloß, das ist ein Spinner.
Nee,
weit entfernt von der Realität.
Nein.
Doch. Also, jetzt möchte ich erstmal mehr in dem drin bleiben, wovon bisher die Rede war, nämlich, ich habe den Punkt vorgegeben, was kann der Staat eigentlich machen und was tut er, wenn er auf Krise seiner Unternehmen trifft und selber es will und die Verantwortung dafür akzeptiert, dass er zuständig ist, dass es mit dem Wachstum wieder vorangeht. Da ist der erste Zweck,
ein negativer, nämlich Zusammenbrüche, die Kettenreaktionen auslösen, verhindern. Das ist auch schon der Grund, warum die offensichtliche Ungerechtigkeit, dass Holzmann, AEG früher, gerettet werden. Bombardier war jetzt kürzlich in Sachsen-Anhalt, wobei da wird ja dafür was woanders zugemacht. Also da ist es mehr Standort, quasi Regionalpolitik in Deutschland. Aber jedenfalls das Große gerettet werden, während der Mittelstand pleite gehen darf. Wo kommt es her? Weil der Staat eigentlich, wäre es ihm am liebsten, niemand würde pleite gehen, sondern alle würden immer zu wachsen und immer mehr Steuern bezahlen. Das wäre ihm am liebsten. Das geht aber nicht. Retten tut er die, bei denen er fürchtet, dass es einen großen dass es Konsequenzen hat. Dass wenn der eine pleite geht, 100 andere auch pleite gehen, nicht weil ihr Geschäft so schlecht geht, sondern weil die Zahlungen von dem ausfallen, die der bräuchte. Und deswegen werden nur die ganz Großen gerettet. Aber noch viel früher, ehe die ganz großen Industriellen gerettet werden, gibt es eine Sorge des Staats ums Kreditwesen. Man muss den Kredit in Ordnung halten. Die erste Maßnahme dafür ist, dass der Staat selber den Banken mehr zu verdienen gibt, indem der Zins, den sie an die Zentralbank zahlen müssen, wenn sie sich Geld beschaffen wollen, gesenkt wird, manchmal rabiat gesenkt wird. Wie in Amerika von 6 auf 1,75%, wie in Japan jetzt schon 10 Jahre lang auf so gut wie null. Das ist eine einzige, wenn man so will, Subvention der Banken. Schließlich, die dritte Variante, hat jemand, glaube ich, schon gesagt, ja, dass der Staat einfach selber seine Ausgabentätigkeit steigert, dass wo Private nicht mehr kaufen, er kauft. Flugzeuge, Transrapid, kann er machen. Nur die Frage ist, überwindet das die Überakkumulation von Kapital? Ist es überhaupt ein Mittel dafür? Ein Mittel im negativen Sinn ist es, den Zusammenbruch verhindern, wo er droht. Das geht, ohne Zweifel. Aber was ist tatsächlich passiert? Tatsächlich hat der Staat in jeder Form der drei Varianten, die ich gesagt habe, tatsächlich hat der Staat seinen Kredit dorthin gesetzt, wo privater Kredit kollabiert oder nicht mehr gegeben wird. Er hat quasi das gemacht, was Banken mit schlechten Kunden lange machen, prolongiert. Ja, wenn ihr nichts verdient, dann kriegt ihr halt noch einen Kredit. Kann man schon machen. Nur einen Widerspruch hat das schon. Gerade in einer Situation, in der die gegebenen Kredite sich als nicht rentabel, ist gleich nicht bedienbar erweisen. Sie sind für was? Für Geschäfte eingesetzt worden. Die rentieren sich in dem Sinn nicht, dass die Zinsen drauf gezahlt werden und die Stammsumme irgendwann zurückgezahlt werden könnte. Das ist das Problem. Gerade wo privater Kredit sich als untauglich für einen Gewinn erwiesen hat, gerade in der Situation kommt der Staat und schießt quasi politischen Kredit nach, private würden ihn ja nicht mehr geben jetzt, schießt politischen Kredit nach, und prolongiert genauso wie vorher die Bank. Mit einem Ergebnis. Es ist ja jetzt eine staatliche Spekulation drauf, dass ich es in Zukunft umso mehr rentieren muss. Dass also in Zukunft auch der durch den Staat vermehrte Kredit auch noch irgendwie durch echte Gewinne bedient werden können muss. Merkt mal, was es ist. Der Staat kann den Ausbruch der Krise, er kann die Kettenreaktion der Zusammenbrüche unterbinden. Aber nur um den Preis, dass er seinen eigenen Kredit aufs Spiel setzt und im Grunde eine Spekulation eröffnet. Gerade wo die private Spekulation zusammenbricht und sagt, jetzt glauben wir es endlich nicht mehr, dass das noch was wird.
da vermehrt der Staat, da spekuliert der Staat auf zukünftiges Wachstum und setzt seinen Kredit aufs Spiel. Der muss nämlich durch zukünftige Erträge dann wieder bedient oder bestätigt werden. Wie setzt der Staat seinen Kredit aufs Spiel? Entweder einfach, indem die Zentralbank Geld raushaut wie nix. Japan. Auch Amerika. Oder indem der Staat seine Schulden vergrößert. Ja, dann müssen sie in Zukunft durch Steuereinnahmen irgendwie bedient werden, die Schulden.
Oder nach dem Modell Argentinien.
Ja, da will ich jetzt gerade hinkommen. Die Staaten haben diese Möglichkeit, das zu tun, und sie tun es alle. Denn der Standpunkt, die nationalen Reichtumsquellen erhalten und ihren Kollaps nicht zulassen, der gilt überall. Jetzt unterscheiden sich die Staaten aber an der Fähigkeit, diese Sache zu ignorieren. Oder in dieser Situation rücksichtslos wieder Kredit geben oder den Kredit politisch vermehren zu können. Und da haben wir ja richtig auffällige Unterschiede. Nehmt die USA. Die stehen mitten in einem Krieg, von dem sie auch sagen, dass er noch lang nicht vorbei ist. Die sind einfach entschlossen, die Krise nicht gelten zu lassen. Mitten in der Krise sagt die Regierung, ich habe das heute rausgeschnitten, es steht heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sagt die Regierung, sie erhöht den Rüstungshaushalt um knapp 50 Milliarden Dollar. Das ist ungefähr die Größe des deutschen Rüstungshaushalts. Und das vermehren die den hier. Insgesamt ist er 380 Milliarden Dollar. D-Mark, also 25 Milliarden Euro. Ja, ja, 25 Milliarden Dollar. Also die Erhöhung ist dann das Doppelte des deutschen, du hast recht, ja. Die Erhöhung ist das Doppelte des deutschen Militärhaushalts. Und nicht nur das. 10 Milliarden zusätzlich werden bereitgestellt für Kriegsaktionen, die anstehen. Außer Militärhaushalt, abgesehen davon. Und zusätzlich dazu wurde im letzten Sommer eine tolle Steuersenkung eingerichtet. Steuersenkung ist auch eine Methode. Wenn in der Gesellschaft nichts mehr verdient wird, kann der Staat sagen, naja, ich sammle auch nichts mehr ein, dann behaltet ihr mehr von dem Wenigen. Geht schon. Pakt und dem Bedürfnis der Regierung, mehr Geld auszugeben. Ja, jetzt in der Bundesrepublik der blaue Brief aus Brüssel. Hin oder her, gibt es ihn nicht. Kann uns wurscht sein, ob es ihn gibt. Was ist die Sache? Die Sache ist, dieser Euro ist gegründet worden, um dem Dollar Konkurrenz zu machen. Ich sage das. Das muss ja so sein. Ja, gut, wäre ein anderes Thema. Aber einen Beweis habe ich ja. Die Europäer sind keineswegs so selbstsicher über ihre Währung, wie es die Amerikaner über die ihre sind. Die Europäer sagen, obwohl wir Krise haben, obwohl wir auch 1000 Ausgabeposten wüssten, die wir jetzt vermehren möchten, wollen wir uns zurückhalten, weil wir den Euro nicht beschädigen wollen, der sowieso einen schlechten Stand gegen den Dollar hat. Da merkt man, der Staat, die staatliche Allmacht, den Kredit zu verlängern, die gibt es ein Stück weit. Aber die hat ihre Grenze dort, wo es um die Geldmacht geht, die der Staat emittiert. Denn er kann ihn schon vermehren mit politischem Beschluss. Sondern nur einen weiteren Vorschuss auf zukünftiges Lohnen geben. Jetzt der dritte Fall. Japan. Bei Japan muss man direkt ein bisschen ausholen. Japan ist eine Nation, die hatte eine gigantische Börsenspekulation, einen gigantischen Boom, so wie er mit der New Economy in Europa und Amerika in den späten 90ern gewesen ist. Sowas hatten die Japaner in den späten 80ern. Einen unglaublichen Börsenboom. Der Nikkei stand mal auf 38.000. Jetzt steht er auf 9.700 oder so ähnlich. Denkt euch mal, 12 oder 13 Jahre nach dem höchsten Punkt. Wer da Geld reingesteckt hat, hat es immer noch nicht wieder zurück. Also der hat immer noch 2/3 verloren von dem, was er reingesteckt hat. Oder 3/4, Entschuldigung. Die Japaner, und da hast du mal ein schönes Beispiel, weil du vorhin gezweifelt hast, ob Staaten das so machen. Die Japaner hatten auch unglaubliche Börsenwerte, unglaubliche Immobilienwerte. Da war es mal so, dass ein Quadratmeter in Tokio so viel gekostet hat wie halb Kalifornien. Ja, war halt mal so ein wahnsinniger Run. So, und jetzt bricht es ein. Und was sagt die Regierung? Die sagt, die nationalen Reichtumsquellen und die Funktionsfähigkeit des Kreditsystems, des Bankensystems, ist eine bedeutende Reichtumsquelle für die Realwirtschaft, für die Industriellen, die immer über Kapital verfügen können müssen, wenn sie eine Expansionschance sehen. Das Kreditwesen lasse ich mir nicht kaputt gehen. So, und da sind also längst die wechselseitigen Versicherungen der Banken längst überfordert in Japan. Da ist es der Staat, der den Banken lauter Immobilien abkauft und die Immobilien in staatlichen Immobilienfonds parkt. Damit diese Immobilienwerte nicht auf den offenen Markt geworfen werden müssen und man sie und quasi alle offenbaren müssen, wie unglaublich wenig sie wert sind. Also wie unglaublich wenig Geld man dafür kriegt. Jetzt übernimmt der Staat mit seinem Kredit, kauft er die faulen Kredite oder in dem Fall die faulen Immobilienengagements der Banken auf, gibt den Banken dafür Geld und hält selber die Immobilien in seinem Fonds, wirft sie nicht auf den Markt und erhält dadurch den Schein eines höheren Werts aufrecht. Reicht nicht. Die Banken werden ihre faulen Schulden deswegen noch lang nicht los. Also macht die Regierung eine Nullzinspolitik seit ewig. Sie ermöglicht den Banken Geschäfte, nur damit die Gewinne machen. Also nicht bankrott erklären müssen. Eine Nullzinspolitik von der Zentralbank. Was stattfindet, ist natürlich eine unglaubliche Geldvermehrung dabei. Und überdies erhöht der Staat die Staatsschuld so, dass er inzwischen die höchste Staatsschuld von allen großen kapitalistischen Staaten hat. Also während die EU damals bei den Maastricht-Kriterien 60 oder 66% eines jährlichen Bruttosozialprodukts als Gesamtschuldenstand akzeptabel fand, als Obergrenze, hat Japan inzwischen 140% eines jährlichen Nationalprodukts als Schuldenstand. In Japan haben wir jetzt den ungewöhnlichen Fall, dass dieser Staat maßlos Kredit vermehrt zur Vermeidung des Zusammenbruchs des Bankensektors, also des Finanzkapitals. Und die Bestrafung über den Verfall der Währung eigentlich bis heute nicht erfährt. Das ist der ungewöhnliche Fall, dass es sich bis jetzt noch nicht darin gerächt hat, dass also auch die Währung nichts mehr wert ist. Wo kommt es her? Es kommt daher, dass Japan nach innen gesehen, also nach der Verwertungsseite hingesehen, kann man dort Geld investieren und kommt es mit einem Plus zurück. Nach der Seite hin ist Japan pleite. Aber zugleich ist das Land der größte Gläubiger der Welt. Und vor allen Dingen der größte Gläubiger der USA. Japan, also Privatleute in Japan, Bankensystem in Japan, ist der große Finanzier der amerikanischen Staatsschätze, also der amerikanischen Staatsschuld. Die amerikanische Staatsschuld wird im Wesentlichen von Japan finanziert. Und das ist sozusagen, und da muss man sagen, das ist die Frucht einer früheren Akkumulation. Das ist die Frucht der guten Jahre zwischen 80 und 90, die es immer noch gibt und die für Japan sowas wie eine Rückversicherung ihrer Währung ist, obwohl die Währung als Geld, das sich rentieren muss, eigentlich kaputt ist. Ja, allein deswegen, weil Amerika, kein Nachbarstaat, also kein Konkurrenzstaat, möchte den Yen auf den Prüfstand stellen. Denn wenn der Yen auf den Prüfstand gestellt wird, dann wird dadurch die amerikanische Staatsschuld auf den Prüfstand gestellt. Steht ihr? Das heißt, wenn die sagen, jetzt gebt uns für eure Yen mal was Echtes her, dann sagen die, was Echtes hätten wir, nämlich eure Schulden. Das will Amerika nicht und deswegen hält sich der Yen. Und übrigens in gewisser Weise nicht zum Vorteil Japans. Denn die haben seit 10 Jahren den Weg zurück zu kapitalistischem Wachstum nicht mehr gefunden. Denn die negative Leistung, den Zusammenbruch verhindern, das gelingt. Bis heute, vielleicht morgen schon nicht mehr. Aber die negative Leistung durch immer neuen Staatskredit, quasi die Aufdeckung der Nichtigkeit des Privatkredits unterbinden, das geht. Aber Wachstum haben sie deswegen nicht hingekriegt. Und jetzt, um es nur ganz kurz abzuschließen, auch andere Staaten können das, aber bei ihnen hat das dann schnell andere Wirkungen. Und da ist im Augenblick Argentinien der große Fall. Ich will jetzt nicht groß in den Rhein gehen, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, das Thema Argentinien am 7. März zu machen, also jetzt von jetzt ab in einem Monat. Weil Argentinien ist ja eine Kombination, ist ein bisschen Dritte Weltland, ein bisschen Industrieland. Es ist eine Kombination dort von imperialistische Lage, Weltwirtschaft und wie das alles sich auf die Lebensbedingungen im Land niederschlägt. Aber eins ist klar an Argentinien, so viel will ich jetzt schon sagen. Auch die haben mit staatlicher Macht Kredit gestiftet. Und jetzt hat sich erwiesen, weil dieser Kredit den Außenbeweis total nötig hat, den Beweis, kann man denn den, wie heißt er dort, Peso in Dollars umtauschen. Dort hat sich erwiesen, dass der gestiftete Kredit des Staates nichts wert ist. Und jetzt wird an dem Land mal das vollstreckt, was das Extrem der kapitalistischen Krise ist und wovor über alle anderen immer zu Angst haben, weswegen sie es mit allen Mitteln abwenden. Jetzt erweist sich, dass das Bankensystem dort pleite ist. Wenn die Banken pleite sind, sind alle Industriellen pleite. Weil die alle mit Banken gewirtschaftet haben, weil die alle sowohl Guthaben bei den Banken haben, wie Pflichten gegenüber den Banken. Und weil sie für ihr laufendes Geschäft und für eine Expansion schon gleich immerzu auf Kredit zurückgreifen müssen. Der Effekt, die Arbeitslosigkeit steigt dort nicht um 2 oder 3%, sondern die erfasst inzwischen das halbe Volk. Die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze, die sogar in Argentinien von der argentinischen Regierung als Armutsgrenze definiert ist. Die wird schon unter unserem Sozialhilfesatz liegen. Die andere Hälfte, die sogenannte Mittelklasse, ist enteignet. Ihre Sparguthaben, ihre Renten, alles ist nichts mehr wert, wenn das nationale Geld nichts mehr wert ist. Dort wird jetzt der Lebensprozess des kapitalistischen Landes wirklich runtergebracht auf die wenigen Geschäfte, die sich jetzt tatsächlich noch für ausländische Investoren rentieren. Und alles andere fällt aus. Also das ist der Extrempunkt der Krise. Aber wie gesagt, alle Staaten, solange sie noch ein gutes Geld haben, tun einiges dafür, es dahin nicht kommen zu lassen, mit dem Widerspruch, dass sie das Lohnen gar nicht wiederherstellen können durch ihre Kreditprolongation, sondern dass sie eigentlich nur den Kredit, der sich schon nicht mehr bewährt hat, mit politischem Kredit vermehren und darauf spekulieren, dass die Sache in Ordnung kommt.
Ja. Das heißt, du wirst eigentlich die staatliche Intervention ablehnen?
Nein, überhaupt nicht. Ich lehne das ganze System ab, deswegen lehne ich nicht die Intervention innerhalb des Systems ab.
Das heißt, du wirst überhaupt diese Kapitalinvestition ablehnen?
So ist es.
Das heißt, woher soll diese Produktion kommen? Woher sollen jetzt, ich meine, sollen wir alle morgen wieder mit Städten das neue Feuer anzünden? Oder,
siehst du das? Ich finde es einfach klasse. Wie, also, ja, ich weiß, wie du denkst, so wie die Lehrbücher denken. Wenn ein Mensch sagt, er ist dagegen, dass Produktionsmittel, jetzt sage ich es mal, die kapitalistische Form haben, ja, dass Produktionsmittel in die Welt kommen, um aus Geld mehr Geld zu machen, unter dem Maßstab stehen, dann auch an dem Maßstab scheitern und so weiter und so weiter. Wenn ich das kritisiere, dann sagst du, du bist also ein Gegner von Produktionsmitteln. Ja, also ich bin kein Gegner von Produktionsmitteln. Ich bin dafür, dass die Leute sich die Produktionsmittel schaffen, von denen sie meinen, dass sie sie brauchen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Lohnt sich's, in Produktionsmittel Arbeit zu investieren? Und es ist klar, wann es sich lohnt. Dann nämlich, wenn die Benutzung der Produktionsmittel in der Dauer ihrer Lebenszeit der Gesellschaft mehr Arbeit spart, als die Herstellung davon kostet. Ein unheimlich primitives Prinzip, wahrscheinlich ein Prinzip, das so sogar in der BWL gelehrt wird. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil man merkt, wir bewegen uns intellektuell in ein bisschen verschiedenen Welten. Bitte? Ja, ich bemühe mich ja drum. Bitte? Ja, ich bemühe mich ja drum. Also ich bemühe mich ja drum, jetzt wollte ich es halt mal vorausschicken. Wenn ich nochmal an den Unterschied erinnere, dann wollte ich sagen, diese Frage, dass der Unternehmer, wenn er eine Chance sieht, investiert und er will einen Gewinn machen und das ist ja auch gut so und alles das, ja. Da will ich sagen, das will ich überhaupt nicht mitmachen. Ich meine, man müsste nicht für Gewinn produzieren. Man kann produzieren, damit das rauskommt, was man verzehren will. Nicht der Einzelne, natürlich bloß die Gesamtheit. Gut, also das wollte ich jetzt vorausschicken. Ansonsten wird in dem Gegensatz von BWL und VWL ein Element der Irrationalität dieses Systems ausgedrückt. Die Lehrer drücken es so aus, wie das ist das eine Ressort, das ist das andere Ressort, die müssen sich nicht beißen. Tatsächlich hast du das jetzt in einer Weise dargestellt, dass du sagst, der Einzelne investiert. Warum? Das Argument war, weil er eine Chance sieht, meinetwegen, vielleicht auch, weil er muss, um die Konkurrenz auszustechen. Er investiert und gesamtwirtschaftlich ist es gar kein Zuwachs, weil Überkapazitäten entstehen. Da merkt man, was auf die Weise stattfindet, eine große Verschwendung von Arbeit, eine große Verschwendung von Mühen, die Menschen auf sich nehmen, findet statt, weil es halt einen Gesamtblick drauf, was braucht es denn überhaupt, den gibt es gar nicht. Ja, jetzt, da sind wir uns jetzt einig, ich habe mich deinem Argument angeschlossen, möchte aber daran erinnern, dass die Frage, was braucht es denn überhaupt, natürlich ganz verschieden beantwortet wird, wenn man sagt, ich will eine bedürfnisorientierte Produktionsweise oder ich bin der Verwalter einer kapitalistischen Gesellschaft und sage, was braucht es überhaupt für die? Also in dem Sinn wir sind noch ein wenig in verschiedenen Welten, aber der Berührungspunkt, der Gegensatz von BWL und VWL ist ein Ausdruck für die Irrationalität dieses Ladens. Nein, das ist okay. Wenn man knappe Fassungen sucht, jawohl, das ist okay.
Ist insofern, glaube ich, ein Denkfehler drin, weil ich sage mal, ein Unternehmer, der an den Bedürfnissen von dem, was die Menschen wollen, vorbeifinanziert, sich auch nicht knappe Gewinne zu machen, sorry, dass der gegen Wachstum hat.
Also, ja, aber das siehst du ja, aber so wie.
Ja. Wenn ich etwas produziert, was ich nicht haben bekomme, sorry, das ist eine kleine Gruppe. Insofern, ich meine, Gewinn ist natürlich ist eine Möglichkeit, die Produktion zu steuern. Und indirekt über die Bedürfnisse. Das hat schon mal jemand.
Wer? Der Real. Also das wirklich.
Lassen wir das lieber. Selbst wenn es so ist, dass welche das probiert haben und die haben es nicht gut gemacht, ist das nicht mehr noch lang kein Argument gegen die Sache. Insofern brauchen wir den historischen Vergleich gar nicht. Das führt gar nicht weiter, wenn man sagt, die waren es gar nicht. Das kommt man vom Hundertsten ins Tausendste, jetzt muss man den Honecker dann auch noch zum Gegenstand der Kritik machen. Ich möchte deinem Argument Folgendes zu bedenken geben. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob produziert wird, damit die Bedürfnisse befriedigt werden, oder ob dem kaufkräftigen Bedürfnis, irgendein Angebot zu machen, Bedingung des Gewinns ist. Gewaltiger Unterschied. Die erste Hälfte, man merkt schon, sogar in deiner Ausdrucksweise wird deutlich, der Zweck der Unternehmung ist es nicht. Man dürfte es halt nicht verfehlen, das kaufkräftige Bedürfnis, sonst erreicht man den Zweck des Unternehmens nicht. So. Also ist es quasi eine Randbedingung, die erfüllt werden muss, aber nicht das, worum es geht. Jetzt die Randbedingung, das kaufkräftige Bedürfnis befriedigen. Das hat schon viel Elemente, nämlich Bedürfnisse, die nicht mit Kaufkraft ausgestattet sind, gelten schon mal gleich nichts. Ja, bei uns gibt es immer, es gibt von allem zu viel, haben wir vorhin gesagt.
Kindergärten gibt es zu wenig. Ja, warum? Ja, die Leute können das halt nicht bezahlen. Da gibt es auch nicht. Gute Wohnungen, schöne Wohnungen, ordentlich ausgestattete Wohnungen. Ja, vom Standpunkt des Bedürfnisses aus gibt es da viel zu wenig. Aber die Leute können das halt nicht bezahlen, weil sie arme Leute sind. Also ist für ihr... Bitte? Ja eben, es gibt zu... Ja. Ist ja auch kein Wunder. Ja, die, aber die werden ja nicht abgerissen, weil sie schlecht sind, sondern weil die Menschen alle in den Westen übersiedeln und da gibt es keine Bewohner mehr. Und übrigens, da weißt du auch, warum sie abgerissen werden. Da können sie auch stehen lassen. Ne? Abgerissen werden sie, damit der Mietpreis am Wohnungsmarkt stimmt. Da muss Wohnraum vernichtet werden, damit wieder die richtigen Knappheitsrelationen eintreten, damit man ordentliche Mietpreise verlangen kann.
Sag ich was, dann, damit die Miete sich lohnt.
Zu viel Wohnraum ist schlecht für den Kapitalismus. Stehst du? Das mal. Jetzt aber, lass mich mal bloß den theoretischen Gedanken noch gar fertig machen. Hoffentlich habe ich nicht verloren. Das erste war kaufkräftig, ja. Kaufkräftig ist das zweite. Vom Standpunkt des Bedürfnisses aus ist ja manche, gibt es viel zu wenig gute Wohnungen, war jetzt mein zweites Argument. Das dritte Argument ist ungefähr schon dasselbe. Unternehmer, die das Bedürfnis zum Mittel ihres Gewinns machen, produzieren vom übelsten Schund bis zum edelsten Spleen, also bis zum Mittel der Befriedigung des edelsten Spleens, einfach alles, wenn es gekauft wird. Wie viel Schund wird bei uns produziert, nur weil man mit der Armut der Armen oder mit der Kaufkraft der armen Leute auch noch einen Gewinn machen kann? Das ist doch nichts Gutes. Auf der anderen Seite, welcher Spleen wird bei uns bedient, längst die Grundbedürfnisse befriedigt sind? Autos für 200.000 Mark kann man kaufen. Braucht es das? Offenbar schon. Offenbar schon, für unseren Laden schon. An und für sich bräuchte es das nicht unbedingt. Ja, weißt du, also ein einfacher Gedanke, wenn die Leute ihn selber basteln müssten, ne? Oder wenn sie ihre eigene Arbeitszeit drauf rechnen müssten, dann würden sie eine Rationalität entwickeln bezüglich dessen, ob sich das lohnt, das zu machen. Wenn aber ein Mensch einfach 10 Millionen erbt, dann braucht er nicht rechnen. Und deswegen kann er sich so Zeug kaufen, wo andere Leute ein Leben lang dran schrauben müssen, damit es es gibt. Verstehst du, das ist nicht normal. Wenn die Leute mit dem eigenen... Wenn die ihre eigene Arbeit als einen Teil der Gesamtarbeit kalkulieren müssten, würden solche dann, du sagst, kann man niemanden vorschreiben, es bräuchte man niemanden vorzuschreiben, auf die Idee, sich sein Leben einem Auto zu widmen, käme man nicht so schnell.
Darf ich nochmal bei einem Beispiel gebracht, der Bedarf an schönen Wohnungen ist höher als, sag ich mal,
die Kaufkraft, deswegen gibt es viel schlechte Wohnungen.
Ja. Welchen Anreiz soll ich haben, wenn ich jetzt ein Bauunternehmer bin und habe irgendwie Standards gestellt? Welchen Anreiz soll ich haben, um irgendjemand eine Wohnung zu bauen?
Wenn du ein Bauunternehmer bist, gibt es nur einen Anreiz. Du musst dann Gewinn machen mit der schönen Wohnung, sonst baust sie nicht. Das willst du mir ja auch nahelegen.
Ja, ist der Anreiz klar. Wenn ich eine schöne Wohnung baue,
und in meinem System gibt es keinen Anreiz. Da gibt es bloß die Frage, wollt das oder wollt das nicht? Wenn er lieber in Löchern haust, dann wenden wir die Arbeit nicht auf und hausen in Löchern. Wenn wir lieber in edlen Wohnungen hausen, dann wenden wir die Arbeit auf und hausen in edlen Wohnungen. Okay. Ganz einfach.
Dann ist es halt, muss man ganz kurz um das auf Theorie dazu kommen. Ist ja die Unterschied zwischen Stakeholder, Ansatz und Shareholder-Value oder Shareholder-Ansatz? Problem ist doch einfach.
Ja.
Der Stakeholder Value, möchte ich ja die Differenz zwischen Beiträgen des Einzelnen und dem, was er herausbekommt, maximieren. Und wie soll ich jetzt die Maximierung, da ja neben wir als Unternehmen jetzt an sich oder an der Wirtschaft, ja einmal die Politik dranhängt, die Gesellschaft, die Unternehmen, die Arbeitnehmer, wie möchte ich denn diese ganzen Bedürfnisse der unterschiedlichen Interessensgruppen unter einen Hut bekommen? Das ist doch völlig irrational. Ich kann doch nicht einem sagen, der mein Lieferanten, der möchte am liebsten die beste Qualität der Produkte zu möglichst niedrigen Preis haben. Das heißt, er muss die Einzelzahlen. Der, für den ich das bekomme, Entschuldigung, das war der Abnehmer.
Ja, ich habe schon, Sie verstehen Gedanken, ja.
Umgekehrt möchte der Lieferant das Maximale haben.
Und nur Schuld abliefern.
Genau, und mein Arbeitnehmer möchte am liebsten die Beschäftigung.
Der möchte überhaupt nicht arbeiten und nur Lohn kassieren.
Ja, das ist natürlich dahingestellt, weil es hat ja gefragt, wenn man nicht arbeitet, ist es halt nicht ganz in die Psyche, ist man mit Leuten das gestellt.
Jetzt im Bergbau noch Beschäftigten, genau. Die alle schon das Aufgeben des nationalen Bergbaus als Perspektive vor Augen haben, aber die jetzt noch nicht durchgeführt wird.
Das Problem ist halt da, dass die Folgekosten sagen, viele, das können sein, sollen ja doch nicht mehr beschäftigen können, weil ganz ohne Wertung, das muss ich ganz klar sagen. Ich bin auch nicht gerade für das 5 Millionen Arbeitslosen, das heißt, man hier auch nicht. Ja.
Wieso eigentlich nicht? Ich meine, es ist eigentlich ein Knaller, dass über 90% oder fast 90% beschäftigt waren. Das ist ein Knaller. Es gibt Länder, das sind nur 10% beschäftigt. Das können wir wieder machen.
Ja, aber ich denke mal, es wurde angestellt, wenn es noch 100% überall eingestellt oder
was ist. Was heißt 100%? Ich bin überhaupt dieses Ziel, ist doch pervers. Oder? Kann das sein, dass in der Gesellschaft erwartet wird, dass 100%
kann? Nein, wenn jeder möchte, kann er Arbeit finden.
Ja, das ist eben genau so, es geht immer noch um die Frage, ob ich das möchte oder nicht. Es geht darum, ob ich möchte, da ist auch keine Regel am Ende der Ursache. Also muss das.
Und jetzt muss auch wieder produktiven Beitrag zur Gesellschaft leisten.
Also Leute, jetzt bremsen wir mal wieder ab. Ja. Warte mal schnell, ich suche noch einen. Ja. Einen Satz zu dir und dann möchte ich, dass wir das Feld mal wieder lassen. Ist euch noch in Erinnerung, wie er das Problem geschürzt hat? Ja, der Lieferant möchte am liebsten kassieren, aber nichts liefern. Der Belieferte möchte am liebsten beste Qualität, aber nichts zahlen. Und so weiter. Ihr geht immer davon aus, dass jeder an der ganzen Kette einer Arbeitsteilung ein Privateigentümer ist. Ihr schildert uns die Ekelhaftigkeit von Privateigentümern, die immer die Leistung des anderen kassieren wollen und selber keine bringen. Ihr setzt den Menschen als Privateigentümer voraus und fragt dann, wie soll eine Gemeinwirtschaft, wie soll eine Planwirtschaft, wie soll eine Kollektivwirtschaft gehen? Ja, wenn man den Menschen als Privateigentümer mit seinem grenzenlosen Bereicherungstrieb, ja, nämlich von allen anderen immer alles kriegen und selber nichts geben, wenn wir den voraussetzen, ja, dann hat man ja schon dann ist das Argument ja schon fertig, dann brauchen wir ja nicht mehr weiter fragen. Der braucht eine Welt des Privateigentums, der Mensch als Privateigentümer, sonst ging es ja nicht. Die Frage ist denn der an und für sich Privateigentümer oder ist er es dadurch, dass er unter Bedingungen des Privateigentums gesetzt ist? In deiner Wohngemeinschaft, wenn du in einer bist, da rechnest du auch nicht als Privateigentümer. Wenn du mit einer Frau zusammenlebst und eine Ehe gründest, ihr untereinander verhaltet euch nicht als Privateigentümer. Da kommt es einem vor. Ja, manche können auch das. Ja. Das ist einem so geläufig, dass in der Arbeitsteilung, wo jeder auf die Leistung des anderen angewiesen ist und selber eine beiträgt und am Schluss ein Gesamtprodukt rauskommt, der Umkreis der Befriedigungsmittel für die Bedürfnisse aller. Da ist es euch so geläufig, dass das natürlich lauter gegensätzliche Interessen sind, die da aufeinander stoßen. Also, wollte ich jetzt bloß sagen, ihr denkt euch den Menschen immer als so unvernünftig. Dass er genau die Zwangsinstrumente der kapitalistischen Gesellschaft braucht, um nicht zu verhungern. Das ist immer lustig. Was?
Und die müssen jetzt die ganzen Millionen der Fragen führen. Das ist ein Kompromiss einführen, wo alle gleich sind, weil der Millionenfrage ist ja gelöst. Wenn ich das richtig verstehe, weil im Moment ist nur Kapitalismus der Böse, der Trieb des Menschen, irgendetwas zu zu leisten und bezahlen zu werden. Das wird gerade in Frage gestellt. Der Kommunismus geht davon aus, dass alles für alle und alles gleich und die Bedürfnisse des Einzelnen dafür zurückgestellt hat. Und leider hat sich ja herausgestellt, dass einige Systeme besser waren als andere. Und halt doch die Glauben gerade, hatten die Volvos und die Kabis. Mal nur als Beispiel dazu gesagt. Das Funktionieren des Kommunismus muss ja noch bewiesen werden.
Ja, da wenn du drauf warten willst.
Ich will aber nicht warten.
Also, bremsen wir den Punkt, das nützt jetzt nichts. Jetzt sind wir an dem Punkt, ihr kommt mit einem Menschenbild, ihr fragt jetzt gar nicht mehr, ist denn die Rechnung rationell, sondern ihr begründet die Vernünftigkeit der ganzen Anlage aus der Dummheit des Menschen. Der denkt immer bloß an sich und will immer den anderen ausschmieren, und weil er das will, braucht er quasi die Zwangsmaßnahmen des Geldes, die Zwangsmaßnahmen des Eigentums und des staatlichen Eigentumsschutzes etc. etc. Da sind wir überhaupt nicht mehr in der Ökonomie, sondern da sind wir im philosophischen Menschenbild spekulieren. Und da habe ich vorhin schon eine Behauptung gemacht, nämlich, woher wisst ihr denn, dass der Mensch so ist? Ja, halt aus der kapitalistischen Gesellschaft, die er betrachtet. Und damit wird der Beweis eine ziemlich zirkuläre Angelegenheit. Gut, jetzt kann man auch weitermachen und sagen, und dann schauen wir in diese kapitalistische Welt und was sehen wir? Lauter Verantwortungsträger. Lauter Menschen, die Ehrenämter ausfüllen. Lauter Leute, die für so wenig Geld arbeiten, dass man wirklich Zweifel hat, ob sie noch einen gesunden Eigennutz im Auge haben. Kurzum, sogar mitten im Kapitalismus ist die Bestätigung des Menschenbilds nicht so übermäßig schlagend. Gut, jetzt aber bloß, immer wieder weg. Ja, es wundert mich nicht, dass man immer da hinkommt, aber man muss auch sehen, wenn man über Menschenbilder redet, da liefert man ein Glaubensbekenntnis ab. Diskutieren kann man mehr über Verhältnisse, über das Funktionieren der Welt, nicht darüber, ob ich glaube, dass der Mensch eher gut oder eher schlecht ist. Da glaubt jeder, was er will, und ich sage, der Mensch ist so gut und so schlecht, wie die Verhältnisse ihn brauchen können. Jetzt ist da hinten eine Meldung und dann komme ich zurück und will meinen letzten Punkt abhaken. Du merkst, dass die Debatte, wie sie jetzt gelaufen ist, darauf geht, dass noch viel, viel mehr umstritten ist, als das mit der Krise. Aber das ist in Ordnung, das ist unvermeidlich. Schließlich macht man öffentliche Veranstaltungen, damit Leute, die was anders denken, mal sagen, was sie denken, und man schaut, wie gut man sich mit denen verständigen kann, ist doch klar. Das will ich jetzt nicht machen.
Ich würde sagen, eine ganz knappe Formulierung. Das sind wir auch konfrontieren. Die heißt, die Antimikation. In der Marktwirtschaft, wenn die Konsumpotenz, die aus der ganzen Wirtschaft herauskommt, überhaupt keine Güter bestimmt, die bei den Produzenten stehen, diese Güter können ja nicht zu viel sein, dann ist das Problem, dass sie zu diesem und irgendwie kriegen müssen oder sonst was. Dass sie vielleicht einfach die Produktion unterbreiten, aus Angst, dass sie dann wieder zu viel sind. Das alles, was als Konsum überhaupt nur dem Konsum zugeführt wird, muss alles von einem Lohn gekauft werden. Und der Lohn, und das ist die Absurdität an der Wirtschaftsweise, der Lohn ist damit der eine zu minimierende Größe. Und damit kommt in dem Strich raus die Konsumpotenz, die die Ökonomie schafft, die die Marktwirtschaft überhaupt nicht schafft, ist in der Marktwirtschaft eine zu minimierende Größe. Und deshalb widerspricht schlicht und einfach diesem Satz, der kommt und fallen ist, nämlich, dass die Wirtschaft irgendwo den Bedürfnissen der
Thank you.
Ja, da muss ich schon zugeben, also wer wirklich wie du der Meinung ist, dass den Leuten sowieso zu gut geht. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht muss ich jetzt wirklich mal blöd sagen, da bist du hier irgendwie am falschen Platz. Also wer die Meinung hat, dass eigentlich alles bestens ist und eher zu gut, ja, irgendwie ein kritischer Ausgangspunkt, dass was nicht so ist, wie es sein sollte. Da müsste man sich, damit man überhaupt einen Impuls hat zu fragen, und was ist denn nicht so, wie es sein sollte, und worin ist es denn verkehrt? Zweite, irgend sowas in der Art ist schon die Unterstellung, wenn man, immerhin, das heißt ja Gegenstandpunkt und nicht Pro-Standpunkt. Also, machen wir mal einfach Schluss mit der Grundsatzdiskussion, gehen nochmal zurück zu, ich möchte noch einen letzten Punkt, das ist jetzt wieder mehr von meiner Gliederung her und gar nicht, passt jetzt überhaupt nicht auf die Ecken, auf die Diskussion jetzt so gekommen ist. Ich möchte nochmal an die
Geschichte zurückerinnern, die ich dazu entwickeln versucht habe. Das Argument war, es ist Krise, Wachstum fällt aus, die Regierung akzeptiert und will auch, erklärt zu ihrer wichtigsten Aufgabe, zu dem sie im Land auch alles unterzuordnen bereit ist, dass das Wachstum wieder in Gang kommt. Was ist dabei die erste Tat? Die erste Tat ist die Verhinderung des Zusammenbruchs, das Nicht-Zulassen des Zusammenbruchs des Kreditsystems, der Bankenwelt und großer Industrien. Der Widerspruch der Maßnahme ist vorhin geschildert worden und ich habe auch gesagt, an der Potenz, das zu tun, unterscheiden sich Staaten. Amerika, Europa mit seinem Euro und den Sorgen um die Stabilitätspaktkriterien. Japan mit seiner endlosen politischen Kreditierung, die nichts bewirkt. Also die negativ den Zusammenbruch verhindert, aber kein Wachstum herstellt. Und Argentinien als das andere Extrem. Das Land, das seinen Kredit eingesetzt und verspielt hat und jetzt einer Abrechnung gegenübersteht. Einer Abrechnung, die ein ziemliches Lahmlegen des Landes ist. So. Das ist die eine Abteilung, was tun Staaten in der Krise und zu ihrer Beherrschung. Und das zweite ist, das ist jetzt kein Rätsel mehr nach dem, was wir alles diskutiert haben, welche Maßnahme steht armen und reichen Staaten gleichermaßen zu Gebote? Na, der Angriff auf den Lohn. Überall, wenn Krise ist, geht es auf den Lohn los. Ich habe es vorhin schon gesagt, der muss runter, in Deutschland ist er zu hoch. Der Empörungssturm, den diese IG Metall-Lohnforderungen ausgelöst haben. Jetzt der Kanzler, wir brauchen einen Billiglohnsektor und er will was dafür tun. Wir machen einen Kombilohn. Ist klar, was Kombilohn ist? Es klingt wie eine Lohnsubvention für die Löhne. Tatsächlich ist es eine Lohnsubvention für die Unternehmer. Man befreit die Unternehmer davon, einen Lohn zu bezahlen, von dem die Menschen leben können. Man sagt, Unternehmer können die Leute beschäftigen, auch wenn sie keinen Lohn bezahlen, von dem er leben kann. Macht nichts, der Staat zahlt die Differenz. Es ist eine Weise, wie man den Lohn nach unten schleust, wenn man einen Kombilohn einrichtet. Wie gesagt, von wegen eine Hilfe. Das ist, man erklärt die Unterbezahlung, wirklich unter dem, dass es überhaupt geht, unter der Grenze, das macht man zu einer neuen Normalität. Also ein Vorteil für die Sozialkassen, ein Vorteil für den Unternehmer und die Leute arbeiten für einen Lohn, der nicht einmal die anerkannten Unkosten deckt. Und das ist kein Luxus, da ist noch nichts drin, das ist nur die absolut anerkannten notwendigen Unkosten. Das wird die neue, das klar, und wie gesagt, was haben wir noch gehabt? Die Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld. Lauter Maßnahmen, die die Leute verbilligen, die in Arbeit sind und die nicht in Arbeit sind. Und übrigens, es ist auffällig, das ist eine Maßnahme, die wird jetzt in der Krise wieder extra wichtig genommen. Aber sie ist keine Erfindung der Krise. Wie Hochkonjunktur war, waren genau dieselben Maßnahmen angesagt, um die Konjunktur zu fördern, um den Standort voranzubringen. Eigentlich ist in jeder Konjunkturlage das Lohnsenken das richtige Mittel. Das ist ein Ausdruck dafür, dass der Lohn die negative Größe dieser Wirtschaft ist. Dass der Lohn, dass das, was die Leute als Einkommen heimtragen, eigentlich immer das ist, was zu viel ist. So, also
da will ich jetzt gar nicht groß reingehen in diese Feinheiten, sondern lieber sagen, das ist klar, das machen Sie. Aber ist das ein brauchbares Mittel gegen die Krise? Die Leute werden billiger. Aber lohnt sich dadurch Kapital, dass sich ansonsten nicht mehr lohnt? Vielleicht lohnt sich irgendwann irgendeines, wenn diese Kosten sind. Aber aufs Ganze gesehen, wenn dann jeder billiger verkaufen muss, weil die tun, ja, ist denn dann die Überakkumulation an Kapital bewältigt? Null. Auch nicht. Die Vernichtung von Kapital ist dadurch nicht zu vermeiden. Ja, Augenblick, ich komme jetzt gleich dazu. Als Mittel, die Überakkumulation von Kapital zu bewältigen, taugt es nichts. Aber machen wir uns nichts vor, Regierungen stehen eh nicht auf dem Standpunkt, mit der Überakkumulation fertig werden. Regierungen nehmen die Krise von vornherein als Problem der Konkurrenz zur Kenntnis. Das ist wichtig, das ist ein Unterschied. Es ist nicht einfach Konkurrenz. Konkurrenz ist in allen Phasen der Konjunktur. Der eine verkauft auf Kosten des anderen, indem er ihm den Markt abjagt. Aber Regierungen in dem entschiedenen Willen, die nationalen Reichtumsquellen wieder flott zu machen, sind ignorant gegen den Unterschied, ob jetzt eigentlich die Geschäfte überhaupt nicht gehen oder ob sie, und so sehen sie es dann, nur deswegen nicht gehen, weil wir nicht verkaufen, während es andere tun. Insofern mündet. Und da taugt die nationale Lohnsenkung dann durchaus. Insofern mündet die ganze, soweit die Politik das kann, die ganze politische Bewältigung der Krise überhaupt nicht in der Überwindung der Überakkumulation, sondern die ganze Bewältigung der Krise mündet in nationale Konkurrenz gegen andere Standorte. Und da muss man billiger anbieten als die anderen. Und wenn wir verkaufen und nicht die anderen, na, dann geht's doch. Und solange irgendwer irgendwo noch verkauft und bei uns zu wenig läuft, sagt man den Markt, warum haben wir den nicht? Dass auch das keine Vermeidung der Krise ist, sondern die Verallgemeinerung davon. Ja, wenn jetzt dann die Billigexporte von Deutschland nach Amerika gehen, ja, wie schaut es dann mit der amerikanischen Industrie aus? Jeder weiß, wenn in Asien eine, wie wird es genannt, eine kompetitive Abwertung passieren sollte, nämlich dass die Währungen um große Prozentsätze einbrechen, dann fürchtet schon Europa wieder die Exportoffensiven der die Krise von sich selbst abzuwenden. Die Krise als solche wird dadurch nicht vermieden, sondern verallgemeinert. Aber das hindert keinen Staat daran, wäre ja auch, passt halt überhaupt nicht zur Überlegung des Staats. Das hindert keinen Staat daran, alles zu tun, um dieses Abwälzen von sich auf andere so gut hinzukriegen, wie es geht. Und wodurch geht's? Da ist die Verbilligung der nationalen Arbeiterschaft schon das, und zwar das einzige wirkliche Mittel. Die andere Seite übrigens hat auch eine gewisse Funktion darin, den Zusammenbruch des Kreditsystems nicht erlauben. Das hat schon immer auch die Seite, was mal zusammengebrochen ist, das ist weg, die Potenz ist fort. Die Japaner wissen schon, warum sie mit Händen und Füßen den Zusammenbruch ihrer Banken verhindern. Dann ist ein Land nämlich nicht mehr potent, Kapital zu mobilisieren für Konkurrenzoffensiven, wenn das Kreditwesen kaputt ist. Und der Standpunkt, weil dort nichts gestrichen wird, weil dort nichts zusammenbricht, kann es nicht mehr wachsen, führt nie zu der Umkehrung, ach, lassen wir doch alles zusammenbrechen, dann kann es wieder wachsen. Den Standpunkt gibt es nicht. Der Staat und jeder Unternehmer steht auf dem Standpunkt des Kapitalreichtums, den er hat oder den sein Land hat. Der soll wieder potent werden, Nie gibt es den Standpunkt, schmeißen wir ihn doch mal so lang weg, bis so wenig noch da ist, das wächst dann todsicher wieder. Den gibt es nicht, den Standpunkt. Der ist schon die Katastrophe, die jeder verhindern will. So, jetzt habe ich eigentlich die Methoden durchgenommen. Es gibt nur die beiden. Kredit verlängern, den Zusammenbruch verhindern und den Angriff auf den Lohn. Den Unternehmen das Produzieren verbilligen, wenn der Gewinn schon nicht stimmt. In der Sache ist es eine ganz verkehrte, stimmt, das ist halt, fehlt ja noch richtig. In der Sache ist es eine ganz verkehrte Schuldzuschreibung oder eine ganz verkehrte Ursachentheorie. Die Ursachentheorie ist nämlich die, dass Unternehmen immer Produktivität und Rentabilität vorwärts und rückwärts verwechseln. In Einsätzen und hin und her verwechseln. Sie steigern mit dem Mittel immer neuen Kapitaleinsatzes andauernd die Produktivität. Ist gleich die Ausbringung einer bezahlten Arbeitsstunde. Da wird viel getan, dass immer mehr Nützlichkeit der Arbeit für den Betriebszweck, für den Gewinn zustande kommt. Senkung der Lohnstückkosten ist eine andere Ausdrucksweise dafür. Ein großer Imperativ im Betrieb. Dafür sorgen, übrigens, das hat, der hinten hat es vorhin gesagt, das hat, also bei allem, darf man öfter mal über reden, wie wenn wir in verschiedenen Welten wären, Senkung der Lohnstückkosten, das hat schon den Gehalt, was dafür tun, dass die Arbeitenden von ihrem Produkt einen immer kleineren Teil als Lohn heimtragen.
Oder machen Sie was mit der Wein? Ich meine, der produziert ja mehr von einem Stück und hat dafür auch wieder nicht die Spanne.
Die Spanne hat erstmal der Unternehmer. Dem werden mehr Stück produziert. Und der Arbeitnehmer hat denselben Lohn wie gestern, aber produziert 3 Autos statt 2 in seiner Gruppe. So, ob er sich das zurückholt durch einen Lohnkampf, ist sehr die Frage. Da braucht es erstmal einen, der sagt, es wird sich zurückgeholt. Erstmal hat der Unternehmer den Unterschied und übrigens nur wegen dem Unterschied steigert er die Produktivität. Also, Verwechslung von Produktivität und Rentabilität. Jetzt steigern sie die Produktivität immer zu, aber dann gibt es die Situation, wo die gestiegene Produktivität sich gar nicht mehr in Rentabilität übersetzt. Nur wegen der Rentabilität wird die Produktivität gesteigert, weil man den Gewinn verbessern will. Aber manchmal hilft die Produktivität gar nicht mehr für bessere Rentabilität. Das ist eben die Phase der Krise. Und jetzt kommt mein Vorwärts-Rückwärts-Argument und dann sagen die Unternehmer, naja, das sieht man es ja, das ist ja auch nicht produktiv genug. Es stimmt aber gar nicht. Die Produktivität ist gestiegen, sie ist gestern gestiegen, sie ist heute gestiegen, sie steigt immer zu. Es ist halt, was wir schon besprochen haben, das letzte Mal, die Produktivität wird immerzu gesteigert, aber die Bedingungen der Realisation, die Bedingungen des Verkaufenkönnens des vermehrten Produkts, die sind halt was anders als die Steigerung der Produktivität in der Fabrik. So, jetzt setzen Sie es aber gleich, weil Sie die Produktivität nur für Ihre Rendite steigern. Sagen Sie, wenn die Rendite ausbleibt, mangelt es an der Produktivität. Also, eine neue Runde von genau demselben, was die Krise herbeigeführt hat. So, und weil jetzt alle schon erschöpft sind und ich auch mein Hauptzeug erledigt habe, ich habe noch eine Seitenreflexion, einen Nebengedanken, den ich mir für einen Nachtrag aufgespart habe. Das hätte ich natürlich gesagt, das machen wir wieder Diskussion, aber ist jetzt eigentlich schon ziemlich ausgelutscht und irgendwann reicht es auch jedem. Deswegen will ich das jetzt noch einfach schnell nachtragen, das sind nur ein paar Gedanken. Eines ist auffällig in dieser Krise, weder in den USA noch in Europa, allenfalls in Japan und Argentinien, gibt es sowas wie ein Katastrophenbewusstsein. Krise, das ist der Zustand, wo das, worum es geht, nicht mehr klappt. Krise ist die Bedrohung der Nation und ihrer Potenz. In Argentinien ist es sehr weit gediehen. Ja, da ist die gesamte politische Klasse absolut diskreditiert. Das sagen die Menschen, sie glauben nicht mehr an das Land und machen die Auswanderung, die ihre Großväter im 19. Jahrhundert in Richtung Südamerika gemacht haben, jetzt rückwärts. In Japan, da gibt es ein Katastrophenbewusstsein, nämlich die Nation hat alle ihre Potenzen ausgespielt, sie hat alles ausprobiert und nichts bringt's. Man weiß nicht mehr, was man machen soll. Und dann gibt es Leute wie den Breuer und die sagen, ja, Japan braucht mal einen großen Schnitt. Und da gibt es eine neue Regierung, die wird eine Reformregierung. Und kaum denken sie an großen Schnitt, fällt ihnen ein, dass großer Schnitt große Vernichtung heißt. Und das will doch keiner. Gut, dort gibt es auch ein bisschen Katastrophenbewusstsein. Aber in Amerika und Europa ganz anders als in früheren Krisen. Überhaupt nicht, oh, was ist denn eigentlich mit dem System los? Die sind sich unheimlich sicher, ja, ja, nach dem Ab geht's wieder auf. Die Börsen gehen halt rauf und runter. Du hast den Satz vorhin gesagt, jedes System hat Konjunkturwellen oder so. So gleich weg von dem System und dem Grund, warum diese Systemwellen haben. Die sind sich einfach sicher, das kann bloß wieder irgendwann in Ordnung kommen. Ob es stimmt oder nicht, ist eine Frage, die will ich mich gar nicht reinbegeben. Irgendwann geht auch das mal schief. Aber die Sicherheit, die die jetzt äußern, ist unglaublich aufwendig. Die Sicherheit hat zum Beispiel folgenden Charakter. Es wird gesagt, es ist Rezession. Und die Debatte über die Rezession hat eigentlich hauptsächlich einen Inhalt. Wann ist in Ruhe? Es wird einfach die Frage, was ist eine Rezession und warum gibt sie es, die wird einfach ersetzt durch die Frage, wie lange dauert sie. Ja, dann kommt die Sache in Ordnung. Also man ist völlig sicher, dass sie in Ordnung kommt. Und diesen eigentümlichen Umstand, dass es überhaupt keine Sorge in der Art gibt, wo läuft denn das hin, kriegt man das noch in den Griff und so. Dem liegen drei Sachen zugrunde. Die erste, einfachste ist, im Vergleich zu den 30ern, wo auch mal eine Weltwirtschaftskrise war, hat der kapitalistische Staat die Krise in die Normalität der Politik reingeholt. Man hat sich Instrumentarien zur politischen Behandlung der Krise zugelegt. Also die Ausweitung des Staatskredits ist normal. Damals ist es eine Erfindung gewesen. Der Hitler und der Keynes haben es gleichzeitig erfunden. Einfach bedingungslos den Staatskredit ausweiten. Haben beide gemacht, der eine hat es bloß ökonomisch begründet, der andere hat es einfach gemacht und keine Theorie draus gemacht. War aber ungefähr dasselbe. Geschöpft das Geld, der Staat schöpft das Geld, der Staat bekommt es von niemandem. Der emittiert es einfach. Und schreibt es sich als Schulden auf. Nein, heute ist genau so. Heute, der Staat emittiert Geld. Ja. Aber da darf man doch sagen, das wäre doch eine Methode, Geld zu schöpfen. Schau her, das ist ja so. Das ist eine Methode, Geld zu schöpfen. Erst hat der Privatmann 100 Mark. Dann sagt der Staat, schau her, das machen wir so, du gibst mir die 100 Mark. Und du kriegst 100, und erst einmal, du kriegst einen Zettel, der ist so viel wert wie Geld, weil das ist die Schuld des Staates. Die ist einfach absolut zirkulationsfähig. Und außerdem kriegst du 4 drauf. Jetzt gibt es die 100 zweimal. Einmal, der Staat hat sie ja genommen, die 100 vom Privaten. Und der Private hat dafür einen Schuldschein gekriegt, der ist so gut wie Geld. Das ist eine Form der Geldschöpfung. Gut, ich wollte jetzt eigentlich bloß sagen, erstens, der Staat hat die Krise zu einer Normalität gemacht. Er hat die Kategorie Konjunkturpolitik entwickelt. Das sind wirklich Geschichten, die in den 30ern entstanden sind. Und zwar aus der Not, dass sie nicht mehr gewusst haben, was sie machen sollen. Zweitens, viel wichtiger, dieses System ist von außen und von innen einfach nicht mehr bedroht. Es gibt keine Weltregion, die sich der Benutzung dieser Rechnungsweise mehr entzieht. Es gibt keinen Gegenentwurf. Es gibt diese andere, den Ostblock nicht mehr, in dem anders gerechnet worden ist und der auch dann mit der Gegenrüstung auch Notwendigkeiten geschaffen hat, an dem sich dieses System bewähren musste. Die ersten Krisen nach der Adenauerzeit, die waren richtig noch die Frage, blamiert sich jetzt unser westliches Modell gegenüber denen im Osten? Ja, das ist erledigt. Das Modell kann sich nicht mehr blamieren und wenn es noch so viel Arme schafft. Drittens, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, das Modell ist nach innen nicht mehr herausgefordert. Es gibt einfach niemand, der sich wehrt dagegen, dass in der Krise von ihm noch weitere Opfer verlangt werden. Die Politisierung funktioniert. Eine Geschichte, die hat es wirklich sogar bei uns vor 15 Jahren nicht gegeben. Dass die, heute heißt es ja auch die atmende Fabrik und so Zeug, dass die Unternehmer kaum entdecken, sie der Absatz bricht ein, schaffen die kollektiven Unternehmer einer Nation in Deutschland innerhalb von Monaten 500.000 zusätzliche Arbeitslose, in Amerika innerhalb von Monaten 1 Million mehr. Ja, wenn die Leute sich so leicht wegschieben lassen, dass, wenn sie sich gerade nicht lohnen, dann fordern sie ja nichts, sondern warten still, bis sie wieder gebraucht werden. Und wenn sie gebraucht werden, stehen sie zur Verfügung. Ja, dann ist die Nation ja wirklich ein Stück weit befreit davon, von dem Drangsal, dass die Produktionsweise die Reproduktion der Nation leisten muss. Wenn die Reproduktion der Nation selber die atmende Größe geworden ist. Das gibt viel Selbstsicherheit bei denen, die es managen. Also jetzt hat man erstmal nicht die Systemfrage gleich, sondern die Frage des konkurrenzmäßigen Tabellenplatzes in der Welt der kapitalistischen großen Mächte, der wichtigen Staaten. Die Sorge haben alle. Und die Europäer haben sie zum Beispiel, was man merkt, an dem Lavieren zwischen, auch sie haben den Bedarf nach mehr Kreditschöpfung und zugleich haben sie den Bedarf, was fürs Vertrauen in die Solidität ihres Geldes zu tun. Und das beides beißt sich bei denen. Insofern ist es für die ärgerlich, während Amerika im Überschwang seiner Allmacht einfach den Standpunkt einnimmt, es braucht keine Rücksicht zu nehmen. Übrigens, ob das stimmt, erweist die Zukunft gerade so, wie ob Europa sich mit der Vorsicht vertut. Also das ist eine andere Sache. Insofern ja, die Sorge, die gibt es dann. Die Sorge um den Tabellenplatz, um die Konkurrenzfähigkeit des eigenen Reviers, die gibt's. Und da habe ich, aber auch da habe ich den Eindruck, dass was Europa betrifft und was USA betrifft, der Standpunkt, wir können ja nicht viel verlieren, das das renkt sich schon wieder ein. Im Augenblick total der Beherrschende ist. Das kann wieder, wenn es noch 10 Enron-Fälle gibt, dann kann das sich auch ändern. Aber dies, irgendwie sind die sich sicher, dass die relative Konkurrenzposition, die sie einnehmen, durch die Krise, wie sie jetzt ausschaut, nicht bedroht ist. Also wirklich eine unglaubliche Selbstsicherheit angesichts einbrechender Börsen, sich häufender, wie gesagt, in Amerika. Das Enron ist ein Riesending. Jetzt erweist sich, dass so wie Enron bilanziert hat, alle bilanziert haben. Ja, kennt man doch, jetzt geht es doch weiter. Jetzt gibt es doch Misstrauen in eine ganze Reihe weiterer Firmen. Und bei Gelegenheit stellt sich natürlich heraus, dass wenn schon der Existenzzweck einer Firma das Vertrauen der Börse in den Gang der Geschäfte ist, also tatsächlich der wirkliche Gang davon abhängt, wie er den Börsianern dargestellt wird, ja, dass da kreative Bilanzierung einreißt, ist doch logisch. So, machen wir Schluss für heute. Überlegt, ob von dem, was jetzt dran war, vielleicht das nächste Mal nochmal anfangen werden soll. Überlegt auch, wenn ihr Lust habt, weiter dran zu bleiben oder nicht dran zu bleiben, überlegt, ob ihr wieder mit welchen Grundsatzfragen ihr auf Basis des heutigen anrücken wollt. Von mir aus geht es so weiter, dass ich in einem Monat, also Donnerstag, 7. März, den Fall Argentinien durchsprechen will. Was war das überhaupt für ein Versuch des Landes, mit einer Dollarbindung wieder geschäftsfähig zu werden? Wie ist er hinausgegangen? Und wie gesagt, da mischt sich ein bisschen Drittweltdiskussion, ein bisschen IWF und die ganze internationale Pflege des internationalen Kreditsystems oder der internationalen Geschäftsfähigkeit von Staaten. Und normale Krise, wie wir sie jetzt auch hier gehabt haben. Also die drei Sachen, dritte Weltfall, IWF-Sache und Krise ist gemischt an dem Fall Argentinien. Da kann man noch viel diskutieren. Also erstmal viel erläutern und dann drüber diskutieren. Wie gesagt, aber es muss nicht sein. Wir können das nächste Mal auch damit anfangen, dass ihr ankommt und sagt, was bisher gelaufen ist und was unbefriedigend gelaufen ist. Und dann können wir uns darüber erst verständigen, ehe ich mit meiner Story über Argentinien daherkomme. Ja, ja, also die abstrakteste Fassung wäre, das wäre im Privatverhältnis sowas wie Wechselreiterei. Die Schulden der Amerikaner werden durch japanisches Geld gedeckt und das japanische Geld wird durch die amerikanischen Schulden gedeckt. Es würde den Charakter von Wechselreiterei haben, wenn es nicht Staaten wären. Gut, jetzt aber Schluss für heute, ja.